willkommen zu einer neuen Rechtsfolge. Rechtsfolge, das ist der Podcast der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bern. Mein Name ist Céline Hoog und bei mir ist auch heute wieder Dr. Charlotte Blattner. Und wir haben auch heute wieder einen Gast und das ist Professor Peter V. Kunz. Professor Peter V. Kunz ist seit 2005 ordentlicher Professor für Wirtschaftsrecht und Rechtsvergleichung an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bern und er leitet hier das Institut für internationales und nationales Wirtschaftsrecht als Geschäftsführer. Er hat an der Universität Bern Rechtswissenschaften studiert und im Jahr 1993 zum Thema Rechtsnatur und Einredenordnung der aktienrechtlichen Verantwortlichkeitsklage promoviert. Professor Kunz hat den LLM am Georgetown University Law Center in Washington absolviert und 2001 an der Universität Bern habilitiert. Er war mehrere Jahre als Anwalt in einer international orientierten Wirtschaftskanzlei in Zürich tätig. Von 2015 bis 2020 war Professor Kunz Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät in Bern. Die Forschungen und die Lehrtätigkeiten von Professor Kunz sind fokussiert auf das Wirtschaftsrecht mit Schwergewichten im Gesellschafts- und Aktienrecht sowie im Finanzmarkt- und Bankenrecht. Seit einigen Jahren widmet er sich zusätzlich dem Tierrecht. Professor Kunz hat über 160 juristische Publikationen verfasst, darunter ein 1200-seitiges Werk zum Wirtschaftsrecht. Professor Kunz, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Besten Dank, freue mich.
Ja, Sie forschen und lehren im Wirtschaftsrecht. Ihr wissenschaftliches Schwergewicht liegt dabei auf dem Gesellschafts- und Aktienrecht sowie dem Finanzmarkt- und Bankenrecht. Was muss man sich als Laie unter diesen Rechtsgebieten vorstellen?
Ja, das Wirtschaftsrecht ist eines von vier Rechtsgebieten. Also das Recht wird generell in Rechtsgebiete eingeteilt. Das Privatrecht regelt die Verhältnisse zwischen Personen. Wenn Sie eine Zeitung am Kiosk kaufen, das ist Privatrecht. Dann gibt es das öffentliche Recht, wo der Staat auftritt. Wenn Sie eine Bewilligung für eine Demonstration brauchen, dann ist das öffentliches Recht. Strafrecht ist auch der Staat tätig, wenn er nämlich jemanden ins Gefängnis stecken oder büßen will für ein strafbares Verhalten. Und dann gibt es eben noch das Wirtschaftsrecht. Ich sage immer, das Wirtschaftsrecht, ich sage das aber mit einem Lächeln, ist die Krone der anderen Rechtsgebiete, weil Privatrecht, öffentliches Recht und Strafrecht zum Wirtschaftsrecht gehören. Also das Wirtschaftsrecht ist, wenn Sie so wählen, ein Querschnittsthema und als Wirtschaftsrechtler verstehe ich mich auch als juristischen Mehrkämpfer. Und die spezifischen Themengebiete im Wirtschaftsrecht sind eben beispielsweise das Gesellschafts- und das Aktienrecht, wo es um die häufigsten Rechtsformen, Unternehmensformen gehen, wie Aktiengesellschaften, Genossenschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Das ist das Gesellschaftsrecht. Und das Finanzmarktrecht auf der anderen Seite, das ist das, was vor allem in den Medien seit einigen Jahren im Vordergrund steht, wenn es um Banken geht, um Börsen. Das ist also der Regelungsbereich, wo es etwa um die Finanzmarktaufsichtsbehörde, die FINMAG, geht. Und all das ist eben in dem Sinne Wirtschaftsrecht, zudem auch Teile des Strafrechts, wie eben beispielsweise Urkundenfälschungen und Ähnliches gehören.
Und was fasziniert Sie an diesen Rechtsgebieten? Also ist es primär diese Interdisziplinarität oder ist es das Interesse an der Wirtschaft? Und
eigentlich eine Kombination. Es ist tatsächlich schon so, ich bin froh, dass ich als juristischer Mehrkämpfer eigentlich mich zu allen Themen auskennen muss. Also ich schreibe und referiere zum Beispiel auch über Grundrechte. Ich äußere mich auch zu privatrechtlichen Themen. Ich finde es, wie soll ich sagen, für mich als Wirtschaftsrechtler eigentlich am spannendsten, dass wir zu allen Themengebieten uns äußern können. Ich bin aber offen gesagt da mehr oder weniger reingerutscht durch meine berufliche Tätigkeit. Es ist also nicht so, dass ich als junger Student gedacht habe, voilà, das muss ich jetzt da die nächsten 40 Jahre machen, sondern ich war einfach bereits als Praktikant in einer wirtschaftsrechtsorientierten Kanzlei tätig, habe dann auch lange Jahre in Zürich in der Wirtschaftsadvokatur gearbeitet und so hatte ich tagtäglich mit Aktiengesellschaften, mit Börsengängen und so weiter zu tun. Das hat mich auch gefreut und ich muss sagen, als Jurist habe ich immer Horror davor, mich zu langweilen. Also eine ständige Gewöhnung an etwas, das ist etwas, was mich unzufrieden macht. Und das Wirtschaftsrecht ist wirklich ein Themengebiet, da kommen immer neue Fragen auf. Da sieht man die letzten 10, 15 Jahre, auch die Medienberichterstattung über Unternehmungen, über Skandale und so weiter. Und das ist etwas, was ich bewusst auch mache, was ich in den Medien kommentiere. Das bringe ich dann auch nachher in die Vorlesungen. Und insofern hat das Wirtschaftsrecht tatsächlich auch einen faszinierenden Aspekt in meiner Tätigkeit, den ich nicht missen möchte.
Und unsere Zuhörerschaft befinden sich auch einige angehende JuristInnen und von daher interessiert uns, Sie waren ja vor Ihrer Professur an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Uni Bern auch als Privatdozent und dann als Anwalt tätig, unter anderem auch international. Und hier würden wir gerne wissen, wie unterscheidet sich diese praktische Tätigkeit, vor allem als Anwalt, Anwältin, von Ihrer wissenschaftlichen Arbeit? Und was hat Sie dazu bewogen, wissenschaftlich tätig zu werden als Professor? Wie kam es dazu?
Also ich denke, wenn ich meine Wirtschaftsadvokaturzeit von 13 Jahren und jetzt meine professorale Tätigkeit von 17 Jahren vergleiche, das ist ein bisschen wie Tag und Nacht. Aber ich sage nicht gut oder schlecht, es ist einfach anders. Der Stress in der Wirtschaftsadvokatur ist nicht vergleichbar. Also wenn Sie ein ausgeglichenes Familienleben wollen und möglichst viel Freizeit und so weiter, dann gehen Sie ja nicht in die Wirtschaftsadvokatur. In der Wirtschaftsadvokatur sind Sie wirklich von morgen früh bis abend spät und in der Nacht sehr häufig auch am Arbeiten. Das war mit der Zeit körperlich und psychisch auch belastend. Sehr befriedigend zwar und offen gesagt finanziell sehr, sehr lukrativ. Da ist die akademische Laufbahn nicht annähernd vergleichbar. In der Wirtschaftsadvokatur verdient man viel mehr. Aber der Druck ist enorm. Also Sie haben dort Druck mit den Kollegen in der eigenen Kanzlei, wenn es um die Verteilung des Gewinns geht. Sie haben Druck von Gerichten, von Behörden und ganz, ganz wichtig, völlig unterschätzt, Sie haben sehr direkten Druck von Ihren Klienten. Also das ist nicht notwendigerweise ein freundliches Verhältnis, weil die bezahlen viel Geld, die wollen ihre Ergebnisse durchgebracht haben. Ich habe aber bereits in dieser praktischen Tätigkeit immer den Anspruch gehabt, daneben auch unabhängig mich wissenschaftlich zu betätigen. Also auch als ich als Zürcher Anwalt, auch als Partner in einer Kanzlei tätig gewesen bin, habe ich viele Publikationen gemacht, habe ich wissenschaftliche Referate gehalten, habe mich habilitiert, weil ich mir immer gesagt habe, ich will mir die Option schaffen, später mal an die Uni zu wechseln. Ich habe es aber bewusst nicht von Anfang an geplant, weil das ist relativ gefährlich. Also wenn man jetzt wissenschaftlicher Assistent ist, Oberassistent und die Linie geht, dann ist das Risiko, dass man irgendwann 40 Jahre alt ist und es gibt einfach keine Professur. Weil Professuren, die sind beschränkt an der Anzahl. Und so habe ich mehr aus Risikoüberlegung gesagt, als Anwalt habe ich einen sehr befriedigenden Job in Zürich, bin Partner in einer Kanzlei, verdiene sehr gut. Und wenn ich das mache bis 70, ist das völlig in Ordnung. Ich habe aber parallel die Option mir erarbeitet und wurde dann tatsächlich auch als 40-Jähriger bereits eigentlich ein bisschen zu früh, offen gesagt, weil die guten Anwaltsjahre wären dann gekommen, bin ich eigentlich einige Jahre zu früh gewechselt an die Uni. Muss aber offen sagen, ich würde nie mehr zurück, weil die Unabhängigkeit, die schätze ich extrem. Als Anwalt machen Sie zwar nicht alles, was der Klient will, aber im Prinzip vertreten Sie seine Interessen. Und das Tolle jetzt bei der Professur, die ich seit 2005 habe, ich mache und sage und schreibe wirklich, was ich will. Das kommt nicht bei allen Leuten immer sehr gut an, das nehme ich zur Kenntnis. Ich habe sehr häufig böse Mails, die ich erhalte, das gehört dazu, aber ich nehme in Anspruch, wirklich unbestechlich zu sein, und wenn der Kunde in einem Interview etwas sagt oder der Kunde schreibt etwas in einem Aufsatz, kann man davon ausgehen, der Kunde glaubt daran. Und diese Unabhängigkeit, die ist mir sehr, sehr viel wert. Es ist schon klar, auch Professoren haben Druck. Beispielsweise an einer Uni haben sie schon gewisse Vorgaben administrativer Natur oder bei den Vorlesungen, Prüfungen. Aber in dem Bereich, der mir sehr wichtig ist, also eben beispielsweise bei meinen Büchern aufsetzen oder bei meinen Referaten oder, was ich ja auch sehr intensiv mache, ist bei medialen Auftritten, wo ich zum Teil sehr dezidiert im Radio und Fernsehen mich äußere, dort mache ich wirklich, was ich will. Und anders als andere Professoren von anderen Hochschulen habe ich noch nie eine negative Rückmeldung der Uni Bern erhalten. Also insofern, ich will hier nicht beweihräuchern, aber die Uni Bern hat dort wirklich noch nie interveniert. Ich habe kürzlich eine Kolumne von Monika Roth gelesen, die gesagt hat, in der Schweiz gäbe es sehr häufig Druck von den Hochschulen, das hätte es auch bei ihr gegeben. Vor dem Hintergrund könnten sich eigentlich fast nur zwei Professoren äußern, weil es die ohnehin machen, nämlich sie und ich. Und bei mir ist aber wirklich so, die Uni Bern hat noch nie irgendetwas gesagt. Ich weiß, sie ist nicht immer glücklich, aber wahrscheinlich hat man schon verstanden, dass die Forschungs- und Wissenschaftsfreiheit sehr wichtig ist. Vielleicht hat man sich auch gesagt, der Kunz macht ohnehin, was er will. Aber zumindest habe ich hier als Wissenschaftler eine gewisse Narrenfreiheit, die es mir wert ist. Und jetzt mit 57 Jahren freue ich mich darauf, im Prinzip das Ende meiner beruflichen Laufbahn, die nächsten 10 Jahre oder so, als Ordinarius der Uni Bern anzutreten.
Sehr schön. Ja, die wissenschaftliche Unabhängigkeit, die Narrenfreiheit, das sind auch Elemente, die uns daran faszinieren, den Job zu machen, den wir machen. Sehen Sie, in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit haben Sie auch ein anderes Verhältnis zum Recht per se. Wenn man praktisch tätig ist als Anwalt, Anwaltin, dann ist es ja oft so, dass man limitierte Optionen hat. Man kann das Recht anwenden, man kann gewisse Argumente bringen und so weiter. Der Sachverhalt ist gegeben. Wenn man wissenschaftlich arbeitet, dann geht man auch noch mehr in die normativen Gefilde. Man schaut dann, wie müsste sich das Recht auch weiterentwickeln und so weiter. Ist das auch ein Aspekt, der Sie dazu bewogen hat, eine Professur anzupeilen und nicht nur oder nicht weiterhin praktisch tätig zu sein?
Das ist tatsächlich auch einer der Argumente. Oder in der Advokatur sind Sie gebunden an die Mandate, die Sie haben. Und wenn Sie da irgendein Memo schreiben, dann will der Klient beispielsweise wissen, welche Rechte habe ich als Verwaltungsrat. Er will dann aber nicht irgendwie noch etwas Allgemeines über Verwaltungsratstätigkeiten oder rechtsvergleichend wissen. Das ginge nicht. Insofern, in der Advokatur ist man eigentlich ausschließlich zu 100% auf den Fall konzentriert. Jetzt in der Wissenschaft haben Sie eben die Möglichkeit, auch abstrakt Äußerungen zu machen, und ich genieße es, sämtliche Facetten reinzubringen. Also das, was Sie vorhin gesagt haben, ich beschäftige mich starkgewichtig mit generell abstrakten Regeln, also mit der Rechtsetzung. Auch rechtspolitisch, dass ich sage, so ist es heute, man müsste vielleicht unter diesen Aspekten die Lege Ferenda etwas ändern. Aber ich beschäftige mich natürlich auch sehr intensiv mit der Rechtsprechung, sei es bei Handelsgerichten oder Bundesgerichten. Ich kann aber als Wissenschaftler nicht einfach nur sagen, ich bin glücklich oder unglücklich mit einem Urteil, wie ich das als Anwalt beispielsweise sagen könnte, sondern als Wissenschaftler habe ich ein Instrumentarium, abstrakt auch entwickelt, das ich dann anwenden kann. Also wenn ich mein Schrifttum anschaue, der letzten 10, 15 Jahre, dann versuche ich ganz bewusst immer von der Praxis her zu kommen. Als Wirtschaftsrechtler müssen Sie einen praktischen Bezug haben. Deshalb macht es auch Sinn, dass Sie zuerst einmal in der realen Wirklichkeit gearbeitet haben, bevor Sie an die Uni gehen als Wirtschaftsrechtsprofessor, und versuche es dann zu abstrahieren, sei es mit Gesetzgebungen, sei es mit richterlichen Anwendungen oder Behörden. Das ist tatsächlich ein Luxus, den hat der Professor, dass man machen kann, was man will. Also wie gesagt, ein Klient, wenn ich dem ein Memo abgeben würde, wie einen Aufsatz, der würde sagen, das mag spannend sein, aber sie bekommen nur 20% des Honorars, weil 80% interessiert mich nicht. Hingegen jetzt kann ich eben sagen, wir haben ein praktisches Problem, beispielsweise eine Bank steht vor dem Zusammenbruch, was sagt die Rechtsetzung dazu, was müsste man ändern, was ist die Praxis, die Rechtsanwendung. Diesen Luxus haben Sie eigentlich nur im akademischen Berufsfeld.
Ein wichtiger Teil hin zur Professur ist natürlich die Qualifikation mittels einer Habilitationsschrift. Ja. Und hier haben Sie Ihren Forschungsschwerpunkt damals auf den Minderheitenschutz im Aktienrecht gelegt. Dürfen wir fragen, was muss man darunter verstehen? Ja. B, was hat Sie an dieser Thematik fasziniert, dass Sie gesagt haben, damit möchte ich mich jetzt mehrere Jahre vollständig befassen?
Jawohl. Wie gesagt, meine Habilitation heißt tatsächlich der aktienrechtliche Minderheitenschutz. Und Minderheit darf man nicht irgendwie eine Volksgruppe oder so verstehen, sondern Minderheitenschutz meint eigentlich Aktionärschutz, der Schutz der Aktionäre. Und was mich dort fasziniert hat, ist, dass im Gesellschaftsrecht gibt es auch die Starken und die Schwachen. Das gibt es in verschiedenen Bereichen, also in sozialen Rechtsbereichen. Denken Sie an das Mietrecht, dort haben Sie den Vermieter und den Mieter, haben Sie einen starken und einen potenziell schwachen. Das haben Sie im Arbeitsrecht, Sie haben einen potenziell starken Arbeitgeber und einen potenziell schwachen Arbeitnehmer. Dort haben Sie immer ein gewisses Machtgefälle. Und was den meisten Leuten nicht bewusst gewesen ist, oder nach wie vor nicht, das haben Sie eben auch im Gesellschaftsrecht. Die Aktiengesellschaft ist eigentlich stark. Der Hauptaktionär, der Mehrheitsaktionär, weil das Mehrheitsprinzip gibt, kann eigentlich alles bestimmen. Der Mehrheitsaktionär mit 51% in einer AG kann in der Generalversammlung alle Verwaltungsräte wählen, kann alle Beschlüsse fassen. Und dort hat mich interessiert, ja, wie schaut's nun aus um den Aktionär, der eben in der Minderheit ist. Wie ist er geschützt? Ist er geschützt? Welche Möglichkeiten hat er? Und ich habe mich schon in der Tätigkeit als Wirtschaftsanwalt natürlich dafür interessiert. Ich habe zwar meistens die Unternehmung vertreten und habe dann gesehen, wie man den Minderheitsaktionär plagen kann, habe aber immer gedacht, es interessiert mich jetzt auch, wie kann sich der Minderheitsaktionär zur Wehr setzen. Und damit habe ich mich dann tatsächlich beschäftigt, mein Auslandsaufenthalt, der unter anderem auch vom Nationalfonds und auch von der Universität Bern großzügig unterstützt worden ist, habe ich schwergewichtig dieser Forschungstätigkeit gewidmet. Und schlussendlich habe ich auch dort ein Buch von 1100 Seiten geschrieben zum Minderheitenschutz, wo ich viele, wenn auch nicht alle Aspekte des Schutzes aufgeführt habe. Das hat mich also, wie gesagt, persönlich interessiert. Und ist natürlich auch ein klassisches Themengebiet im Gesellschaftsrecht oder der Schutz der Gesellschaft. Das ist so ein Kernthema, das mich wirklich interessiert hat.
Sehr spannend und beeindruckend. Wir hoffen, dass wir das vielleicht bei einem anderen Podcast einmal vertiefen können. In der heutigen Folge aber sprechen wir unter anderem über den sogenannten Vinzenz-Fall. Das als Monsterprozess angepriesene Verfahren gegen unter anderem einen renommierten Ex-Bankenchef. In ihrer Anklage wirft die Zürcher Staatsanwaltschaft dem Ex-Raiffeisen-Chef Pierin Vinzenz und seinem Geschäftskollegen Beat Stocker unter anderem Betrug vor. Sie sollen sich versteckt an anderen Firmen beteiligt haben. Als solches hätten sie darauf hingewirkt, dass diese Firmen durch die von ihnen geführten oder beratenen Unternehmen aufgekauft worden seien, namentlich durch die Raiffeisenbank und die Kreditkartenfirma Aduno. Mit diesen Schattenbeteiligungen, Transaktionen und Übernahmen sollen Vinzenz und Stocker unrechtmäßige Gewinne in Millionenhöhe eingestrichen haben. Die Rede ist von 25 bis 30 Millionen.
Pierin Vinzenz wurde zudem angelastet, private Auslagen auf Geschäftsspesen genommen zu haben. In der Anklageschrift sind Besuche in Stripclubs für insgesamt 200.000 Franken und private Reisen für 250.000 Franken aufgeführt. Pierin Vinzenz hatte diese Ausgaben mit Beziehungspflege zu Geschäftsleuten begründet. Ein Tinder-Date beispielsweise in einem teuren Restaurant bezeichnete er als Bewerbungsgespräch. Mitte April nun, also vor rund ungefähr einem Monat, fällte das Bezirksgericht unter dem Vorsitz von Präsident Sebastian Äppli sein Urteil. Das Gericht erklärte die Angeklagten für schuldig, etwa was die mehrfache Veruntreuung, die ungetreue Geschäftsbesorgung, den gewerbsmäßigen Betrug sowie die mehrfache Urkundenfälschung zur Spesenabrechnung anbelangt. Pierin Vinzenz wurde zu 3 Jahren und 9 Monaten Haft sowie zu einer bedingten Geldstrafe in Höhe von 840.000 Franken verurteilt. Beat Stocker schaut 4 Jahren Gefängnis entgegen, seine bedingte Geldstrafe wurde aufgeschoben. Nun zuerst die Frage, wie intensiv haben Sie sich mit diesem Prozess beschäftigt, wie haben Sie ihn verfolgt und weshalb?
Ja, gute Frage. Ich habe den sehr intensiv beobachtet, wenn Sie so wollen, und zwar nicht erst jetzt die Verhandlungsphase, sondern man muss sich bewusst sein, die Thematik Raiffeisen und auch deren CEO, das ist jetzt nicht etwas Neues für mich. Also ich habe im Prinzip seit 2005, als ich als Ordinarius begonnen habe, mich mit Raiffeisen beschäftigt, weil das ein spannendes Thema generell ist. Ich habe mich auch verschiedentlich zu diesem Genossenschaftskonzern geäußert. Ich entsinne mich, vor langer Zeit, vor etwa 10 Jahren, habe ich mal einen erbosten Brief von Herrn Vinzenz bekommen, weil er der Meinung war, ich hätte den Raiffeisen-Konzern nicht verstanden, was falsch gewesen ist. Ich habe ihn sehr genau verstanden, aber er war nicht ganz glücklich mit meinen Äußerungen im Interview. Das heißt, ich habe mich, weil es fast eine einzigartige Situation bei Raiffeisen ist, immer damit beschäftigt. Auch Herr Vinzenz war und ist ein extrem spannender Mensch, vor allem auch von seiner Funktion her, als sicherlich bekanntester Banker, als Lieblingsbanker der Schweiz. Insofern war es naheliegend, dass ich das angeschaut habe. Ich habe das bereits begonnen zu verfolgen und wurde auch in verschiedenen Interviews gefragt, als es um die Verhaftung ging. Also bereits die Verhaftungsphase und die U-Haft und so weiter habe ich mit Interesse verfolgt. Auch jetzt hier, diesen Prozess habe ich natürlich verfolgt. Sie fragen, warum? Auf der einen Seite, weil es für mich persönlich spannend war, aber vor allem auch, weil es ein Anwendungsmodell ist aus der Praxis, und als Wirtschaftsrechtler will ich nicht einfach in der abstrakten Wolke etwas dozieren. Ich habe sehr häufig über die Jahre hinweg auch in meinen Vorlesungen auf diesen Fall hingewiesen. Ich weise immer auf reale Fälle hin, auch heute Morgen im Wirtschaftsrecht 2, als es um die Ad-Hoc-Publizität ging, habe ich darauf hingewiesen, dass Credit Suisse in den letzten 6 Quartalen 5 sogenannte Gewinnwarnungen gegeben habe. Dann kann ich vor einem praktischen Beispiel etwas darlegen. Und das war auch hier der Fall. Ich habe das sehr genau verfolgt. Ich bin also nicht etwa im Gericht gewesen. Dafür hätte ich nicht Zeit. Ich habe ja hier noch einen Tagesjob an der Uni Bern. Aber es gibt ja da die Live-Zusammenfassungen, die habe ich natürlich gelesen. Ich habe insbesondere auch die Anklageschrift sehr genau gelesen. Die Anklageschrift wurde mir von verschiedenen Medienvertretern weit vor dem Prozess bereits zugestellt, weil die Medien kommen auf mich zu, weil sie wissen, ich gehöre nicht zu Raiffeisen, ich gehöre nicht zu Herrn Vinzenz, ich sage einfach als Unabhängiger, wie ich das sehe. Und das ist für die Medien auch etwas, was sie schätzen, weil sie sagen, wir haben hier eine möglichst objektive Einschätzung. Vor dem Hintergrund habe ich gewusst, das wird die Medien interessieren. Vielleicht einfach ein Nebensatz, dass ich das auch mal gesagt habe, weil es dort Missverständnisse gebe. Ich erhalte überhaupt nichts von den Medien. Also was ich da mit diesen Interviews mache, das ist mein Service public. Ich bekomme da nicht nur kein Geld, ich bekomme auch keinen Wein oder was auch immer. Vor dem Hintergrund gebe ich Interviews, wenn ich Zeit und Lust habe, nicht weil ich irgendetwas daran verdiene. Also zum Teil haben die Leute das Gefühl, Kunst bekommt dafür 10 von 10 etwas null. Muss auch nicht sein, weil ich dadurch wirklich unabhängig bin, zu sagen, was ich will. Und das ist ein wichtiger Fall. Ich habe mich vor allem vorbereitet durch die Vorgeschichte, die etwa 360 Seiten umfassende Anklageschrift habe ich zweimal sehr genau gelesen, einmal sogar in Ferien, weil ich wissen wollte, was vorgeworfen wird. Was ich nicht gesehen habe, und deshalb bin ich dann auch gespannt, wie das Urteil begründet wird, sind die konkreten Beweise, die schriftlich eingebracht worden sind. Die habe ich nicht gesehen, die haben die Journalisten nicht gesehen. Das kennen nur die Staatsanwälte und die Verteidiger. Das sind mehr als 500 Bundesordner mit schriftlichen Unterlagen, also mit Einvernahmeprotokollen, mit Abhörprotokollen, mit E-Mails und so weiter. Das heißt, dort ist eine gewisse Unsicherheit auch für mich, was steht dort drinnen. Und vor dem Hintergrund habe ich das wirklich mit relativ eng verfolgt und bin deshalb auch der Meinung, ich verstehe in etwa, um was es dort geht. Es geht eben schon ein bisschen mehr um die Striplokale, die vor allem für die Medien interessant waren. Das gehört auch dazu, aber ich denke, ich habe dort einen relativ umfassenden Blick gewonnen für diesen durchaus wichtigen Prozess in der schweizerischen Wirtschaftsrealität.
Und dieser Prozess gilt ja als der größte Wirtschaftsrechtsfall seit den letzten 20 Jahren. Ja. Was macht ihn so besonders? Sie haben auch in einem medialen Auftritt gesagt, juristisch sei eigentlich der Prozess kaum interessant.
Das ist schon so, also juristisch mit einem einzigen Ausnahmebereich, über den wir nachher vielleicht noch sprechen, Retrozessionen, also Argumentation. Eigentlich ist es juristisch relativ simpel, also das können zweizemestrige Jus-Studenten nachvollziehen, weil es sind gewisse Straftatbestände, Sie haben es vorhin gesagt, Frau Blattner, Veruntreuung, Urkundenfälschung, Betrug, das lernen Sie im Strafrecht BT schon sehr früh. Das heißt, an sich sehr viel juristisch Spannendes ist nicht vorhanden. Was juristisch anforderungsreich ist, und da bin ich dann eben auch gespannt, wie man den Sachverhalt, die angeblichen Tatsachen, die bewiesen werden müssen, wirklich bringt. Weil dort, das habe ich auch in verschiedenen Interviews gesehen, bin ich nicht ganz überzeugt, ob genügend Tatsachen vorhanden sind, um dann diese Rechtssätze anzuwenden. Weshalb hat dieser Prozess nun diesen Widerhall gefunden? Ich denke, das ist relativ einfach zu erklären durch die betroffenen Parteien. Raiffeisen ist eine Lieblingsgesellschaft der Schweiz. Meine Eltern kennen Raiffeisen, sind Raiffeisen-Genossenschafter, haben mich über 10 Jahre kritisiert, wenn ich irgendetwas Kritisches zu Raiffeisen gesagt habe. Man hat wie eine Wagenburg-Mentalität bei vielen Schweizern, wenn es um Raiffeisen geht. Also Raiffeisen ist so ein Thema, das interessiert die Leute. Herr Vinzenz hat sich über die Jahre auch medial und in der Politik so eingebracht, dass er der Lieblingsbanker der Schweizer geworden ist. Einer von uns, der Pierin aus dem Bündnerland. Und auf der anderen Seite sind die bösen Gnome von Zürich, die Millionen verdienen, die dunkel gekleidet sind. Also er hat dort bewusst mit etwas gespielt. Und meines Erachtens, ich habe das früher immer schon gesagt in Interviews, war es unzutreffend, was Raiffeisen betraf und auch was Herrn Vinzenz betraf. Insofern war ich persönlich nie ganz so überrascht über die Vorkommnisse. Ich war nie moralisch so entrüstet, wie die Leute, die plötzlich gesagt haben, was der hat Millionen verdient. Ja, das war mir seit Jahren klar. Das ist eine Großbank, eine systemrelevante. Logischerweise verdient der Millionen. Deshalb war ich nie wirklich enttäuscht. Hingegen die Leute haben gesagt, das ist ja unglaublich, deshalb hat es sie interessiert und die Medien nehmen das immer auch. Ich denke, auch einige Medienvertreter sind sich ein bisschen verschaukelt vorgekommen, weil die haben das positive Bild über Raiffeisen und über Herrn Vinzenz über Jahre gepusht und haben plötzlich gemerkt, meine Güte, wir wurden für dumm verkauft. Deshalb ist dort nicht zuletzt auch medial, zumindest zu Beginn, fast ein bisschen eine Treibjagd gegen Herrn Vinzenz erfolgt. Und vor dem Hintergrund, denke ich, war es wirklich ein riesiges Interesse über die Jahre gerade jetzt. Also Das hat beim ersten Prozesstag begonnen und beispielsweise beim Urteil. Ich habe natürlich gewusst, wann das Urteil kommt. Ich habe dort bewusst an dem Tag keine Termine gehabt an der Uni, weil ich gedacht habe, wenn Medienanfragen kommen, kann ich die aufnehmen. An dem Tag des Urteils habe ich 30 Interviews gegeben. 30 Interviews, 4 Live-TV-Auftritte. Also Blick-TV war live, die Mittagstagesschau bei SRF 1 war live, am Nachmittag Talk täglich in einem Regionalsender war live, 10 vor 10 war live. Das war ein unglaubliches Interesse von den Leuten, was in der Sache eigentlich kaum gerechtfertigt war. Weil, wie gesagt, juristisch ist es nicht ein wahnsinnig spannender Fall. Und selbst wenn es um die Höhe geht, natürlich für uns alle hier, sagen wir, meine Güte, 20, 30 Millionen, das ist ja wahnsinnig. Aber wenn Sie Fälle von erwiesener Wirtschaftskriminalität anschauen, das sind dann Kleinigkeiten hier. Vor dem Hintergrund kann ich es mir wirklich nur mit der besonderen Stellung von Raiffeisen auf der anderen Seite und von Herrn Vinzenz auf der anderen Seite erklären.
Sie haben gesagt, das mediale Interesse war eben immens. Und was man vielleicht aber auch noch sagen muss, die Überraschung über die Person Vinzenz war zwar vorhanden, aber dass der Fall an sich wurde ja auch durch einen Journalisten aufgegleist. Also das war ja, glaube ich, Lukas Hessig,
genau,
der das Ganze auch ins Rollen gebracht
hat. Herr Hessig hat das vor allem über seinen Blog Inside Paradeplatz gebracht. Eines der Live-Interviews, die ich erwähnt habe, auf Talk täglich, da waren wir live miteinander, Herr Hessig und ich, und wir waren auch schon vorher zusammen in diesem Fall. Er hat das gepusht, das heißt, ich denke tatsächlich, die Medien haben hier, das ist ein schönes Beispiel, über den Sinn der Medien sicherlich eine gewisse Initialzündung gebracht. Ich bin persönlich tatsächlich überzeugt, ohne diese aggressive Berichterstattung von Herrn Hessig wäre es nie so weit gekommen, weil er hat da auch sehr direkt und sehr schnell Dinge in den Raum gestellt, die zwar noch nicht erwiesen waren und zum Teil nach wie vor nicht erwiesen sind, wie eben Zahlungen zu beurteilen sind. Aber es war plötzlich klar, da stimmt etwas nicht. Der Staat konnte dann nicht sagen, okay, gehen wir weiter. Vor dem Hintergrund spielten die Medien zu Beginn, vor allem Herr Hessig, eine wichtige Rolle. Man muss sagen, es gab auch noch andere Medien, also beispielsweise von der Sonntagszeitung, die hat auch Fragen gestellt, die wichtig gewesen sind. Diese Initialzündung hat ganz bestimmt, wie soll ich sagen, dem Staat als Strafverfolger der Staatsanwaltschaft ein bisschen Druck gemacht. Und vor dem Hintergrund ist das sicherlich positiv. Die Medienberichterstattung solche, die ist dann aber durchaus diskutabel und wurde auch vom Gericht durchaus mit einem Fragezeichen versehen.
Darf ich vielleicht gleich darauf eingehen? Mhm. Vinzenz Freiheitsstrafe wurde ja um ganze 9 Monate reduziert, wenn ich das richtig verstanden habe, da, wie das Bezirksgericht das verlauten ließ, diese bereits durch die Medien und die Öffentlichkeit massiv vorverurteilt wurde. Und jetzt nimmt mich natürlich Wunder, aus der breiteren Perspektive, wird mit diesem Konstrukt der Vorverurteilung diese öffentliche Schmach dem Freiheitsentzug und damit den klassischen strafrechtlichen Mitteln gleichgesetzt? Mhm. Wie muss man das einordnen?
Das ist tatsächlich ein bisschen so, wie Sie sagen, Frau Blattner. Bei der Strafzumessung müssen Sie ja auch berücksichtigen, welche konkreten Auswirkungen das für einen Betroffenen hat, für einen Verurteilten. Und es kommt immer wieder, wenn auch nicht sehr häufig vor, dass ein Gericht sagt, jemand ist bereits genügend bestraft, weil er sozial erledigt ist. Also vor etwa 2 Jahren gab es auch einen berühmten Fall, der aber noch nicht rechtskräftig entschieden worden ist, vom Bundesstrafgericht. Da ging es auch um einen bekannten Wirtschaftsmann, der war nach diesem Prozess sozial erledigt. Also in der Wirtschaft, aber auch sozial war der erledigt. Und auch dort hat das Gericht gesagt, er ist schon alt, also ein bisschen überspitzt jetzt, ist ein älterer Mann, ist sozial erledigt, dann müssen wir nicht noch etwas draufhauen. Da ist man ein bisschen großzügiger. Also insofern, dieser Strafrabatt durch eine mediale Vorverurteilung kommt vor. Ich war im konkreten Fall aber schon ein bisschen überrascht über die Höhe. Weil 9 Monate zu reduzieren wegen der medialen Vorverurteilung hat mich offen gesagt baff überrascht. Da bin ich dann sehr gespannt, wie das begründet wird. Oder weil 9 Monate, das ist dann doch eine schöne Zeit. Man muss sich auch bewusst sein, ich habe, wie gesagt, diese mediale Berichterstattung nicht nur verfolgt, sondern ich war zum Teil auch Teil davon, weil ich habe schon Interviews gegeben bei der Verhaftung von Herrn Vinzenz. Deshalb weiß ich auch ziemlich genau, was berichtet worden ist. Zu Beginn war es tatsächlich so, hat man sehr stark vorverurteilt. Und ich habe in verschiedenen Interviews gesagt, passt mal auf, nichts erwiesen, man wird sehen. Ich habe da immer gewarnt, also mein Rechtsstaatsbedürfnis war immer groß. Aber in der Frühphase war eigentlich für jedermann klar, das ist ein Krimineller, der gehört ins Gefängnis. Und das wurde durch die Medien transportiert. Dort konnte ich es nachvollziehen. Hingegen jetzt, als es auf den Prozess zuging, muss ich sagen, in der Prozessphase selber habe ich die mediale Berichterstattung als durchaus ausgeglichen betrachtet. Nicht nur, weil ich sehr viele Interviews gegeben habe und eigentlich immer darauf hingewiesen habe, sei mir nicht ganz klar, weshalb er hier verurteilt werde, sondern die Medien haben das besser abgedeckt. Also gerade seit dem Jahr 2022, diese ganze Prozessphase, war meines Erachtens nach keine mediale Vorverurteilung mehr. Selbst wenn ich einen Verlag nennen darf, der zitiert wird, Ringier, die extrem viel berichtet haben, die in einer Frühphase nach meiner Einschätzung auch sehr einseitig waren, ähnlich wie Tamedia, die sehr einseitig gewesen sind, als der Chefredaktor sogar die Gerichte aufgefordert hat, völlig unhaltbar, dass man hier ein strenges Urteil spricht, also das sollte ein Chefredaktor, den ich notabene persönlich sehr schätze, aber das gehört sich nicht. Aber selbst Ringier hat da eindeutig gekehrt. Vor dem Hintergrund war ich nicht überrascht, dass man es berücksichtigt hat, aber 9 Monate, da bin ich sehr gespannt, weil es ist dann schon heikel, auch rechtsstaatlich, wenn man sagt, im Prinzip gibt es einen Strafrechtsbonus für eine mediale Vorverurteilung. Ich denke, es liegt wirklich vor allem an den Medien, sich ein bisschen selber an der Nase zu nehmen. Zum Teil hat man das gemacht. Auf der anderen Seite muss man sich auch bewusst sein, auch Straftäter nutzen die Medien sehr häufig durch Interviews. Und im konkreten Fall, das hat zwar Herr Vinzenz nicht gemacht, er hat geschwiegen, jetzt über Jahre, aber der zweite Hauptangeklagte hat einige Wochen vor dem Prozess, wenn ich mich richtig entsinne, glaube ich in der NZZ am Sonntag, ein sehr prominentes prominentes Interview gegeben. Das heißt, die Vorverurteilung, 9 Monate, da bin ich wirklich gespannt, wie das begründet werden soll.
Strafrechtlich bietet ja der Fall ungemein viel Gesprächsstoff und wir würden hier gerne noch mehr darüber diskutieren. Es geht dabei um die Angemessenheit des Strafmaßes, die Rolle des Bezirksgerichts und aber auch verfahrensrechtliche Elemente. Im heutigen Gespräch würden wir gerne etwas wegkommen von diesen Elementen, weil das ja medial stark abgedeckt wird und wir möchten dafür den Fokus auf die weiteren wirtschaftsrechtlichen Elemente legen.
Und wenn wir jetzt erstmal einen Blick auf das Gesellschaftsrecht werfen, würde uns jetzt erst einmal interessieren, wie ist eigentlich diese Raiffeisenbank gesellschaftsrechtlich organisiert? Welche Funktionen und Kompetenzen kommen hier in einem Verwaltungsrat und dem Verwaltungsratspräsidenten in einer solchen Organisation zu?
Ein guter Punkt und ich bin auch froh, dass Sie im Prinzip ein bisschen die Vogelperspektive anwenden, weil das wird auch immer wieder ein wenig vergessen. Ich habe, wie gesagt, auch gesagt, es geht nicht nur um Herrn Vinzenz, sondern um den Raiffeisen-Konzern, der sich ja im konkreten Fall auch noch als Privatkläger einbringt und die auch ein sehr gutes Image haben und so weiter. Vor dem Hintergrund macht es schon Sinn, auch Raiffeisen anzuschauen, nicht zuletzt unter dem Aspekt, ob man vielleicht auch ein gewisses Selbstverschulden dort feststellen würde. Raiffeisen, wie gesagt, beobachte ich seit 2005 sehr genau, weil Raiffeisen ist ein Konzern. Das ist nicht eine Einzelunternehmung, sondern es ist ein Konzern. Wir haben also dort verschiedene lokale Banken. Also die Bank, wo sie leben, das ist nur eine von vielen Banken von einer dreistelligen Zahl. Also wenn Sie die Raiffeisenbanken Dulicken Starkirch anschauen, die gehört zum Konzern. Daneben haben sie aber Dutzende andere Banken auch. Und das sind Genossenschaften, das sind eben nicht Aktiengesellschaften, sondern das sind Genossenschaften, das heißt, jedermann kann dort Mitglied werden. Sie müssen nicht Aktien kaufen, sondern sind als Genossenschaft. Sie und ich können dort Mitglied werden, ich bin es persönlich nicht, aber wir haben, ich glaube, über 1 Million Genossenschafter in der Schweiz. Und diese Struktur als Genossenschaft hat gewisse Vorzüge und gewisse Nachteile. Der Vorzug ist Image. Raiffeisen spielt die Image-Karte seit vielen Jahren und das ist völlig legitim. Wir haben gute Unternehmen und schlechte Unternehmen. Die schlechten Bösen, wenn ich es ein bisschen überspitzt sagen darf, sind die Großbanken. UBS, Credit Suisse, da sind auch die Medien sehr scharf. Raiffeisen sagt man ja, Genossenschaften, die seien ja nicht gewinnstrebig, was völlig falsch ist. Eine Genossenschaft ist auch gewinnstrebig. Vor dem Hintergrund spielt an sich Raiffeisen seit Jahrzehnten diese Sympathiekarte. Wir sind aus der Nachbarschaft, man kann mit uns sprechen, wir sind die Guten, was so nie juristisch zugetroffen hat. Es ist ein Konzern wie UBS, aber besteht nicht aus Aktiengesellschaften, sondern aus Genossenschaften. Und das hat gewisse Nachteile. Ich habe unter anderem vor über 10 Jahren gesagt, Raiffeisen müsste sich eigentlich restrukturieren zu Aktiengesellschaften. Auch da habe ich von Raiffeisen ein erzürntes Schreiben bekommen. Aber der Punkt ist, Raiffeisen, der Konzern, ist systemrelevant. Das bedeutet, wenn Raiffeisen in eine Schieflage käme, dann muss die Eidgenossenschaft rettend einschreiten. Wir hatten das 2007, 2008 im Zusammenhang mit der UBS. Und wir haben heute 5 solche systemrelevante Banken. Und das Problem bei einer Genossenschaft ist, sie können sie nicht ohne weiteres retten. Dort haben wir wirklich das Problem, wie würde man Raiffeisen, wenn sie in eine Krise käme, retten. Und Herr Vinzenz hat mir auch vor etwa 10 Jahren einen weiteren Brief geschrieben und gesagt, wir werden nie in eine Krise kommen. Ja, das ist nicht ein Argument. Überhaupt nicht, weil das weiß er so wenig, wie ich das weiß. Und vor dem Hintergrund war die Struktur immer sehr speziell bei Raiffeisen, kam dazu, dass das ein Konzern ist, wo es nicht eine Konzernmutter gibt. Also dort, wo Herr Vinzenz gearbeitet hat, Raiffeisen St. Gallen, war nicht die Muttergesellschaft, sondern eigentlich die Tochtergesellschaft. Alle übrigen Raiffeisenbanken waren sozusagen die Mütter. Das Schlimme dabei war aber, eigentlich hat die Tochter aus St. Gallen den Müttern gesagt, was sie machen müssen. Die haben die Vorgaben gemacht. Und über 10 Jahre hat Herr Vinzenz da, wie soll ich sagen, dominiert, oder? Imagemäßig der Banker aus dem Bündnerland mit dem sympathischen Dialekt, der immer von uns gesprochen hat, tatsächlich aber ein knallharter Banker. Und auch eine Genossenschaft hat wie eine Aktiengesellschaft eine Exekutive. Deshalb spricht man auch vom Verwaltungsrat von Raiffeisen. Jetzt rechtlich, einfach, dass ich es für die Juristen gesagt habe, ist das nicht ein Verwaltungsrat. Das wäre bei einer Aktiengesellschaft dann, das heißt Verwaltung. Funktioniert ein bisschen anders, aber im Großen und Ganzen ist die Verwaltung einer Genossenschaft gleich wie der Verwaltungsrat einer Aktiengesellschaft. Und jetzt bei Raiffeisen war ein Hauptproblem, dass der Verwaltungsrat über viele Jahre zusammengesetzt war mit Personen, die eigentlich nicht in den Verwaltungsrat gehört haben. In einen Verwaltungsrat generell sollten kritische Personen, die fachlich fähig sind und die vor allem überwachen. Die müssen nämlich die Geschäftsleitung, den CEO, den Chief Executive Officer, überwachen. Macht er es richtig oder nicht? Mit anderen Worten, brauchen Sie einen Verwaltungsrat, der auch kritisch beim CEO sagt, du, hör mal, das geht nicht. kann man hier zum konkreten Fall Raiffeisen. Bei Raiffeisen war das über viele Jahre nicht der Fall. Und ich darf das sagen, weil ich auch in einem Interview vor vielen Jahren, als Herr Vinzenz noch CEO war, gesagt habe, das geht dort nicht. Weil Herr Vinzenz war der Chef operativ als CEO, seine Frau aber war sozusagen die juristische Überwacherin von ihm, nämlich Compliance-Abteilung, Rechtsdienstchefin. Und ich habe in meinem Interview gesagt, das geht einfach nicht. Der Verwaltungsrat hätte dort intervenieren müssen. Unter uns gesagt, die Firma hätte auch intervenieren müssen. Aber das ist ein anderes Thema, dass die Firma es nicht gemacht hat. Bei Raiffeisen hatten wir einen sehr großen Verwaltungsrat, der zusammengesetzt war auf eine Art und Weise, wie ich es nicht verstanden habe. Ich habe diesen Verwaltungsrat in mehreren Interviews als Rat der Amateure bezeichnet. Auch das hat mir böse Mails und Briefe eingebracht. Das waren sicherlich sehr nette Leute, waren ehemalige Politiker, es war eine Altregierungsrätin aus dem Kanton Zürich, das waren sicherlich gute, sinnvolle Leute, aber zur Überwachung einer systemrelevanten Bank, die Schweiz retten müsste, wenn sie vor dem Konkurs stünde, wäre sie von Anfang an ungeeignet gewesen. Und das war vermutlich eben auch ein Problem. Wir kommen vielleicht nachher auch noch auf die Spesen zu sprechen, weil unter anderem die Spesen, die Sie eingangs erwähnt haben, die wurden abgesegnet vom Verwaltungsratspräsidenten. Also insofern war die Struktur eigentlich legal, aber im konkreten Fall so sehr von Herrn Vinzenz auf sich selber ausgerichtet, dass klar gewesen ist, der Verwaltungsrat konnte die Aufgaben, die er hatte, nämlich eine saubere Überwachung des CEOs vorzunehmen, schlicht und ergreifend nicht erfüllen.
Darf ich kurz noch etwas nachfragen? Sie haben jetzt gesagt, also das scheint mir nachvollziehbar aus der Perspektive der Bank, sich als Genossenschaft zu organisieren, weil das quasi, so wie Sie gesagt haben, mit dem Image eng zusammenhängt. Ja. Aber einfach, um das nochmal nahbarer zu machen, was bringt es mir als Kunde, Mitglied bei einer Genossenschaft zu sein? Wenn ich Aktien kaufe, kann ich die wiederverkaufen, dann habe ich Gewinn. Was bringt es mir konkret?
Das ist ein guter Punkt. Normalerweise können Sie auch in eine Genossenschaft rein, ohne etwas bezahlen zu müssen. Wenn Sie Aktionärin bei Nestle werden wollen, dann müssen Sie eine Nestle-Aktie kaufen. In den meisten Genossenschaften können Sie rein, wenn Sie unterschreiben. Also wenn Sie Mikrogenossenschafterin oder Grobgenossenschafterin werden wollen, das kostet Sie überhaupt nichts. Oder insofern haben Sie an sich einen Gratisbezug bei den meisten Genossenschaften. Bei einer Genossenschaft sind Sie in erster Linie auch dabei, weil Sie schon einen gewissen Nutzen haben. Ein spezifisches, eher kleinräumiges Interesse. In eine Wohnbaugenossenschaft gehen Sie, weil Sie Mieterin dort sind. Dann gehen Sie dort rein. Oder im landwirtschaftlichen Bereich haben Sie auch häufig Genossenschaften, beispielsweise die Genossenschaft, die hat Melkmaschinen, die Milchbauern gehen dort dazu. Das ist billiger für sich, als wenn sie die Milchmaschinen selber kaufen müssen. Also es hat schon Vorzüge in kleinräumigen Situationen. Genossenschaften machen also bei Wohnbaugenossenschaften landwirtschaftlichen Sinn. Hingegen von dem Moment an, wo es um große Themen geht, muss man sagen, was soll das? Ich meine, seien wir ehrlich, eine Großbank als Genossenschaft macht wenig Sinn. Auch Migros Coop, organisiert als Genossenschaften, ist durchaus zweifelhaft, weil die Wirksamkeit, die Marktmacht, die besteht, obwohl es eine sympathische Genossenschaft oder Genossenschaftsverbände sind. Mobiliar hier in Bern ist auch so ein Sympathieunternehmen, hat eine genossenschaftliche Basis. Das ist schwergewichtig, schon so, dass man Sympathiepunkte, PR-Punkte machen kann. Und offen gesagt, bei einer Genossenschaft haben Sie den Vorzug, die Genossenschaften sind viel verzeihender. Bei Raiffeisen haben Sie einmal pro Jahr eins Nacht, eine Generalversammlung, man trifft sich, meine Eltern waren immer mit Freude bei der GV in Dulicken dabei, da kommen nicht kritische Fragen. Aber wenn Sie bei der UBS an die GV gehen, also zumindest wenn man dann wieder gehen kann, nicht nur wenn es virtuell ist, dann kommen Kleinaktionäre mit 2 Aktien, die gehen ans Pult und die lesen da sehr unangenehme Wahrheiten, wie Sie das sehen, ab. Bei Aktiengesellschaften, die an einer Börse sind, haben sie zudem etwa auch einen ganz zentralen Vorzug gegenüber Genossenschaften. Sie haben da die Disziplinierung der Börse. Das heißt, bei einer Genossenschaft, wenn es schlecht läuft, passiert nichts. Ein CEO wird da nicht unter Druck kommen. Bei einer Bank, die eine AG ist, die kotiert ist an der Börse, wenn der Kurs sinkt, wie etwa bei der Credit Suisse die letzten 2 Jahre, dann gibt es Druck. Dann könnte plötzlich ein Übernehmer kommen, der die Bank aufkauft, der den Verwaltungsrat entlässt, der neues Personal hat. Das heißt, die Disziplinierungswirkung ist bei einer Aktiengesellschaft an der Börse sehr groß, weil sie haben Medienberichterstattung, die Zahlen sind öffentlich, es drohen Übernahmen, die ist enorm hoch. Das darf man nicht unterschätzen, also auch wenn die FINMA nicht schaut, der Markt schaut. Hingegen bei einer Genossenschaft gibt es keinen Markt. Vor dem Hintergrund fehlt dort ein ganz zentrales Disziplinierungselement und ich garantiere Ihnen, sehr viele Probleme, die Raiffeisen gehabt hat die letzten 5, 6, 7 Jahre, wo die Corporate Governance einfach schlecht war. Die Ehefrau überwacht ihren Ehemann. Das wäre, sorry, nie möglich gewesen bei einer Großbank. Man kann über Großbanken schlechter sagen, sie kritisieren. Ich meine, ich bin einer der Hauptkritiker bei Großbanken. Aber das würde dort nie funktionieren, weil die würden vernichtet vom Markt, von den Aktionären und von den Medien. Insofern hat man natürlich ein bisschen mehr Spatzung, ein bisschen mehr Ermessen, was man machen kann bei einer Genossenschaft. Sie ist übrigens ganz gleich ähnlich wie bei der FIFA. Die FIFA hat heute ein schlechtes Image, logischerweise aus verständlichen Gründen. Früher war die sehr beliebt und die hat immer mit dem Vereinsbonus sich gewährt. Wir sind ja ein Verein, wir sind nicht eine böse AG. Und die Genossenschaften, wie Raiffeisen sagt, wir sind ja eine gute Genossenschaft. Aber ebenso wenig wie Raiffeisen eine gute, harmlose Genossenschaft ist, ist FIFA ein kleiner Verein. FIFA ist ein internationaler Großkonzern und müsste rechtlich als Wissenschaftler, das ist eben ein Vorzug, kann ich auch sagen, die gesetzlichen Grundlagen reichen nicht aus. Ich habe vor Jahren in einer Kolumne über die FIFA gesagt, die müsste sauber reguliert werden. Habe dann von FIFA eine Einladung erhalten, mit denen gesprochen, aber es ist völlig klar. Das heißt, man versucht die Medien und das Publikum durch Unternehmen auch ein bisschen zu manipulieren. Und genau dort, denke ich, braucht es Leute wie mich, die sagen können, was sie wollen und einfach den Medien und vielleicht auch dem Publikum ein bisschen die Augen öffnen. Und das war, wie gesagt, bei Raiffeisen schon ein Problem. Man hat jetzt vieles geändert die letzten 2, 3 Jahre. Aber die Organisation als Genossenschaftskonzern hat Fehler erlaubt, meines Erachtens, wie sie bei einer kontierten AG-Bank nie der Fall gewesen wären.
Das ist wirklich interessant. Auch die Einordnung, das ist immens hilfreich. Da sieht man auch schon, dass vielleicht die rechtliche Struktur überhaupt auch mitverantwortlich ist für das, was passiert ist. Zum einen mal dieses positive Image, das Vinzenz vor dem Prozess, vor der Veröffentlichung dieser Tatsachen dann auch genossen hat, aber dann auch dieser große Fall. Und diese Vogelperspektive, vielleicht können wir diese auch gleich auf den Prozess selbst einnehmen. Bei dem vor Bezirksgericht verhandelten Prozess handelt es sich ja um einen Strafprozess. Es werden dabei aber auch zivilrechtliche Entschädigungsforderungen im Umfang von rund 25 Millionen Franken geltend gemacht. Wie ist es möglich, dass man diese zivilrechtlichen Forderungen im Strafprozess geltend macht? Welche Vor- und Nachteile bestehen bei diesem Konstrukt für KlägerInnen, für Angeklagte und weitere Geschädigte auch im Rahmen solcher Verfahren? Und vielleicht noch eine kritische Frage dazu, profitiert hier die Raiffeisenbank von einem staatlich finanzierten Prozess?
Sehr viele sehr berechtigte Fragen, Frau Plattner, nicht ganz einfach zu beantworten, vor allem wenn wir jetzt nicht in einem juristischen Seminar sind. Ihre Schlussfrage kann ich relativ simpel beantworten. Ja, davon profitiert sie und das ist natürlich unter anderem auch ein Grund, weshalb sie als Privatklägerin Raiffeisen reingebracht hat. Jetzt läuft's gut, stellen Sie sich vor, Raiffeisen, wie die ausschauen würden, wenn Vincent freigesprochen worden wäre. Es war ein gewisser Gamble, den man gespielt hat. Aber vielleicht von der Flughöhe nochmals zurück. Es ist ein Strafprozess. Ich habe vorhin ja gesagt, Privatrecht, öffentliches Recht, Strafrecht, Wirtschaftsrecht. Jetzt, beim Strafprozess geht es in erster Linie darum, dass gewisse Personen strafbares Verhalten vorgeworfen wird, also konkret Herrn Vinzenz und seinen Mitangeschuldigten. Wenn er verurteilt wird und es eine Gefängnisstrafe gibt, dann muss er in ein staatliches Gefängnis. Niemand kann ihn privat in seinen Keller sperren. Das wäre Privatrecht. Er muss in ein öffentliches Gefängnis. Wenn er eine Buße bezahlt, muss er die Buße dem Staat bezahlen. Vor dem Hintergrund ist das Strafrecht und das steht im Vordergrund. Jetzt zieht aber das Schweizerische Recht eben auch die Möglichkeit vor, dass man zivilrechtliche Ansprüche, also Schadensersatz und so weiter, zum Teil auch in Strafverfahren einbringen kann. Das sind die sogenannten Adhäsionsklagen. Man kann also adhäsionsweise das einbringen, nach dem Motto, wir wollen nicht nochmals alles neu starten, machen nach die Beweisaufnahme bereits und so weiter. Jetzt in aller Regel ist es so, und das ist mir ehrlich gesagt nicht ganz klar geworden jetzt beim Urteil, da bin ich dann gespannt, wenn ich schlussendlich auch das Urteil lesen kann. Nach meinem Verständnis hat man durchaus die privatrechtlichen Ansprüche von Aduno, einer angeblich geschädigten Unternehmung, und auch von Raiffeisen auf den Zivilweg verwiesen. Das heißt, strafrechtlich läuft es jetzt weiter. Beim Bezirksgericht wird das Urteil geschrieben. Nachher geht es voraussichtlich ans Obergericht Zürich und dann ans Bundesgericht in Zürich. Also in etwa 2-3 Jahren weiß man, ob Herr Vinzenz wirklich ins Gefängnis gehen muss oder nicht. Bis dahin gilt übrigens notabene wirklich auch die Unschuldsvermutung. Das ist ein wichtiger Faktor. Parallel dazu werden die angeblich betroffenen Gesellschaften Aduno und Raiffeisen, die jetzt mal als Privatkläger reingekommen sind, die nach meinem Verständnis aber auf den sogenannten Zivilweg verwiesen worden sind, werden klagen. Das heißt, es werden private Klagen gemacht. Dort ist kein Staatsanwalt dabei. Das interessiert ihn nicht. Dort kommt also Raiffeisen und Aduno und sagen, wir haben hier einen Schaden, der durch Herr Vinzenz und durch die anderen verbrochen worden ist, weil wir haben zu viel bezahlt für die Unternehmungen, die wir gekauft haben, ohne zu wissen, dass Herr Vinzenz dort profitiert oder wegen Interessenkonflikten. Also dort werden ganz bestimmt parallel davon und wahrscheinlich auch mit weniger medialem Interesse noch viele Jahre Prozesse geführt werden. Dort kommt es dann vielleicht auch mal zu einem Vergleich, einem privatrechtlichen Streit über Schadenersatz, den kann man vergleichen. Bei einem Strafurteil kann man das nicht. Also jetzt könnte nicht Herr Vinzenz und der Staatsanwalt zusammensitzen und sagen, okay, wir treffen uns in der Mitte. Sondern dort braucht es ein Urteil, das sagt, wie das Strafmaß ausschaut oder ob es einen Freispruch gibt. Aber ich denke, man hat jetzt bewusst auch mal vorgespurt durch Raiffeisen, hat behauptet, man sei geschädigt. Schlussendlich muss man aber den Schaden sauber nachweisen in einem weiteren Verfahren vor einem zivilen Gericht, sei das ein Bezirksgericht, sei das ein Handelsgericht, und auch das wird über mehrere Jahre sich hinziehen. Und dort kommt dann eben ein ganz wichtiger Punkt, der Schaden. Der Schaden ist eines der spannendsten Themen überhaupt, das wissen die Juristinnen und Juristen, die jetzt zuhören. Im Privatrecht, bei diesen Schadenersatzklagen, die kommen werden, muss dann Raiffeisen beweisen, wo der Schaden liegt. Dass man zu viel bezahlt hat, was nicht ersichtlich ist. Oder dass man sagt, man hat andere Schädigungen. Bei den Spesen schaut es vielleicht ein bisschen anders aus, zumindest bei gewissen, dort ist der Schaden offensichtlich. Aber das ist dort zu beweisen. Und jetzt im Strafrecht bräuchte es eben auch einen Schadensnachweis. Und das war das, was ich jetzt seit Monaten immer gesagt habe. Ich bin überrascht gewesen im Verfahren, dass man relativ nonchalant vom Staatsanwalt und auch vom Gericht gesagt hat, mehr oder weniger, ja, der Schaden sei offensichtlich. In Bezug auf das Tinder-Date würde ich schon auch sagen, ja, das ist dann schon ein bisschen sehr gewagt zu sagen, das habe man für Raiffeisen gemacht. Aber andere Ausgaben muss ich sagen, das ist noch nicht wirklich ein Schaden. Und die Spesenthematik, die sind ein kleiner Themenbereich. Und dieser Schadennachweis, der wird eben auch strafrechtlich zu erweisen sein. Und genau das werden wir dann auch anschauen müssen. Insofern wird das Urteil und seine Begründung sehr spannend sein, abzuwarten, jetzt da in einigen Wochen oder Monaten.
Also kommen wir nun nochmal auf diese Spesen zu sprechen. Was wird eigentlich bei Spesen von einer Organtätigkeit gedeckt? Sie haben im Rahmen eines Medienauftritts ebenfalls erwähnt, dass zum Beispiel Spesenausgaben im Rotlichtmilieu jetzt nicht per se unrechtmäßig sind.
Jawohl, das ist so. Und die Spesen interessieren natürlich die meisten Leute, auch die Medien, weil man dort klare Vorstellungen hat, ein Tinder-Date oder man geht in einen Nachtclub, der heißt Red Lips und man hat da gewisse Vorstellungen. Spesen müssen einen geschäftsmäßig begründbaren Aufwand darstellen. Es braucht einen Geschäftsbezug. Und nicht jedermann hat gleichen Anspruch auf Spesen. Also um es klar zu sagen, ich als Professor könnte jetzt nicht in einen Nachtclub gehen und einen Professor aus Deutschland einladen, um da Beziehungspflege zu machen. Vor dem Hintergrund hätte ich einen engeren Legalitätsbereich bei Spesen. Jetzt generell kann man aber Spesen machen, sofern sie legal sind. Und eben auch ein Nachtclub ist durchaus legal. Wenn es jetzt um Bestechungsgeld ginge, als Spesen, dann hätten wir ein Problem. Aber Nachtclubs sind eben auch legal. Und es ist mir auch aufgefallen, eine Professorenkollegin hat behauptet, ja, Nachtclubs und so weiter, Red Light District, gehe generell nicht für Spesen. Und Raiffeisen hat das auch behauptet. Und beides ist falsch. Es braucht nur einen geschäftsmäßig begründbaren Zusammenhang. Jetzt im konkreten Fall muss man sagen, wenn der CEO einer drittgrößten Bankengruppe der Schweiz, die systemrelevant ist, Beziehungspflege macht und dazu auch im Nachtclubbereich tätig ist, beispielsweise Klienten ausführt, dann ist das geschäftsmäßig ohne weiteres begründbar. Das sind dann Ausgaben, die er Raiffeisen ohne weiteres belasten konnte, weil es nicht Privatausgaben waren. Sollte er einfach in den Club gegangen sein und eine Runde geworfen haben, das gehe logischerweise nicht. Aber wenn er mit einem Raiffeisen-Angestellten gekommen wäre, würde es anders ausschauen. Das heißt, er hat eine andere Möglichkeit, was die Ausgaben anbelangt. Vor dem Hintergrund kann es durchaus sein. Jetzt, wenn es keinen geschäftsmäßig begründbaren Zusammenhang gibt, er war offensichtlich mit einer Dame in einem Hotelzimmer, sie hat es zerstört und er hat das bezahlt über Raiffeisen. Das geht logischerweise nicht, weil das ist offensichtlich eine private Ausgabe, wie auch das Nachtessen von Tinder. Das geht nicht. Aber ansonsten, es braucht einen sehr direkten Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit. Und verschiedene dieser Ausgaben, denke ich, kann man ohne weiteres sagen, hätten zumindest begründbar sein können. Da macht man sich's zu leicht, auch beim Gericht, wenn man sagt, Nachtclubs gehen generell nicht. Generell gehen sie, wenn sie einen geschäftsmäßigen Zusammenhang haben. Es gibt einen zweiten Punkt, weshalb die Kritik an den Spesen meines Erachtens noch nicht strafbar ist, und da bin ich auf die Begründung gespannt. Der erste Punkt habe ich gesagt. Es kann auch Red Light Ausgaben geben, die geschäftsmäßig begründbar sind. Zweiter Punkt, noch wichtiger, sie wurden genehmigt. Also es ist nicht so, dass er irgendein Spesenbelege offensichtlich gefälscht hat, sondern der Verwaltungsratspräsident hat das abgezeichnet. Jetzt behauptet er habe nicht gewusst, was das sei. Aber Entschuldigung, auf gewissen Stand Restaurant Red Lips. Also auch ein Professor kann nicht so weltfremd sein, dass er sagt, Red Lips muss ich nicht nachfragen. Bei Spesen muss ein Verwaltungsrat sie nicht einfach unkritisch abzeichnen, sondern hinterfragen. Wenn ich als Professor beispielsweise über Drittmittel Spesen gebe, müssen die erstens abgezeichnet werden und zweitens kommt Herr Schamaun von der Drittmittelabteilung, wenn er sagt, was soll das? Und genau gleich müsste man es auch machen in der Privatwirtschaft. Und normalerweise passt das auch. Hier hat offensichtlich der Verwaltungsratspräsident das nicht sauber gemacht. Und vor dem Hintergrund muss man sagen, sofern Herr Vinzenz das sauber vorgelegt hat, ist die Strafbarkeit noch nicht erwiesen. Der Umstand, dass er Ausgaben in Nachtclubs hat, macht ihn noch nicht zum Straftäter. Sondern wenn er die Belege gefälscht hätte, wäre es Urkundenfälschung. Wenn er sie nicht vorgelegen hätte, wäre es auch Veruntreuung gewesen. Aber sie offen zu legen, abzeichnen zu lassen zum Verwaltungsratspräsidenten, das stellt die Strafbarkeit sehr ernsthaft in Frage. Deshalb bin ich dann gespannt, was das Bezirksgericht begründet. Einen zweiten Punkt, weil die Spesen sind ja ein klassischer Schadensteil. Wir haben vorhin über den Schaden gesprochen. Wenn also unrechtmäßige Spesen ausbezahlt werden, das schädigt die Gesellschaft. Jetzt interessant ist, dass das Bezirksgericht Zürich hier offensichtlich als Schadenbegriff auch noch eine Analogie zu den Retrozessionen macht. Die Retrozessionen kommen aus dem Finanzmarktrecht. Dort geht es im Prinzip darum, dass man bei Interessenkonflikten Gelder vereinnahmt und sie nicht weiterleitet. Das ist die Idee dahinter. Seit einigen Jahren gibt es da verschiedene Gerichtsurteile und das sei auch strafbar. Jetzt im konkreten Fall hat die Staatsanwaltschaft, offen gesagt sehr originell, ich wäre gar nie auf die Idee gekommen, plötzlich gesagt, ja, aber hier haben doch die zwei Angeklagten ja ihre Treuepflichten gegenüber ihren Arbeitgeber Aduno und Raiffeisen verletzt. Sie hatten einen Interessenkonflikt, den sie nicht offengelegt haben. Und in diesem Interessenkonflikt haben sie Gelder verdient, zweistellige Gelder, indem sie nämlich Unternehmungen verkauft haben, an denen sie beteiligt waren. Und jetzt sagt man, bei den Retrozessionen geht es ja um etwas Ähnliches. Gelder werden nicht weitergeleitet in einem Interessenkonflikt, das ist strafbar. Das behauptet man jetzt. Und ich wäre nie auf diese Idee gekommen und ich finde sie nach wie vor abstrus. Gerade im Strafrecht, wenn man durch Analogieschlüsse eine nicht ganz unstrittige Interessenkollision ausweiten will. Da bin ich persönlich bis jetzt überzeugt, das wird nie als Schadensposition berücksichtigt werden, aber das Bezirksgericht hat das offensichtlich jetzt als Schadensposition berücksichtigt, dass man eigentlich sagt, Herr Vinzenz hat seine ganze Arbeitskraft Raiffeisen geschuldet, er hat da aber privat im Prinzip seine Arbeitskraft reduziert, die er der Raiffeisen geschuldet hätte, hat Geld gemacht und muss das abliefern. Das würde künftig, wenn das ernsthaft durchgesetzt würde, für jeden Arbeitnehmer natürlich bedeuten, wenn er ein 100% Pensum hat, wenn er daneben noch irgendwelche Dritttätigkeiten hätte, müsste er die seinem Arbeitgeber abliefern, weil der sagen kann, du arbeitest für 100%, du darfst nicht noch weitere Gelder erhalten. Und das wird eine sehr dünne Linie sein, wo ich mir kaum vorstellen kann, dass das Obergericht Zürich oder das Bundesgericht tatsächlich diese Retrozessionsthematik analog als Schaden betrachten wird.
Das scheint ja auch sehr seltsam zu sein, ein, sag ich mal, eher privatrechtliches Konstrukt
absolut
ins Strafrecht zu überführen, obwohl ja eben
vor allem per Analogie an.
Ja, eben das Analogieverbot
genau
gilt und wir haben
genau
einen sehr ausführlichen Strafrechtskatalog mit Tatbeständen und dass man dann da versucht, irgendwie aus dem Privatrecht Sachen eine strafrechtliche Verantwortlichkeit aufgrund eines privatrechtlichen Konstrukts
ja zu machen. Ich denke, soweit man das weiß, hat die Staatsanwaltschaft das auch sehr spät gebracht. Weil im Prinzip wäre es natürlich angenehmer gewesen, wenn man gesagt hat, Raiffeisen als Käuferin der Unternehmung, die Herr Vinzenz heimlich beteiligt war, war zu teuer. Man hat überbezahlt. Und dann hat man plötzlich gemerkt, Raiffeisen hat nicht überbezahlt. Auch Aduno hat nicht überbezahlt. Soweit man heute weiß, hat Raiffeisen und Aduno nicht einen Schaden erlitten. Also das ist ja das Hauptproblem, das ich immer erwähne. Die sind nicht geschädigt, es waren gute Deals. Sie behaupten einfach, es hätte noch besser sein können, aber sie haben nicht einen Verlust gemacht, sie haben nicht überbezahlt. Und dann hat die Staatsanwaltschaft wahrscheinlich plötzlich gemerkt, ja, wir brauchen einen Schaden. Und dann hat man gesagt, ja, aber Herr Vinzenz und Herr Stocker haben ja einen Gewinn gemacht bei sich. Und insofern hätte man diesen Gewinn abführen müssen, analog zur Retrozession. Und das wird dann sehr spannend zu sein. Also das wird sicherlich, wie soll ich sagen, weil das Bezirksgericht hat jetzt gesagt, es sei strafbar. Da wäre ich jetzt höchst überrascht, wenn das rechtskräftig würde.
Stichwort Interessenkonflikt. Also Sie haben es bereits erwähnt und nach Artikel 717 Absatz 1 OR hat ja der Verwaltungsrat die Interessen der Gesellschaft in guten Treuen zu wahren. Also wer fremde Interessen wie diejenigen der Gesellschaft oder der Gesellschafter wahren soll, darf diese weder mit eigenen noch mit Interessen Dritter vermischen, weil das wäre ein objektiver Verstoß gegen organschaftliche und auftrags- oder arbeitsrechtliche Pflichten. Im Rahmen dieses Prozesses wurde eben viel über Interessenkonflikte auch diskutiert. Jetzt vielleicht die etwas ausschweifende Frage, aber dennoch an dieser Stelle, sind Interessenkonflikte in der Schweiz eigentlich ausreichend gut geregelt oder besteht hier Regelungsbedarf?
Ich versuche das in verschiedenen Punkten zu beantworten. Erstens, es gibt Interessenkonflikte sehr häufig. Die sind Teil der Wirtschaft. Zweiter Punkt, wir haben sehr viele klare Regelungen, was die Interessenkonflikte anbelangt. Sie haben für Aktiengesellschaften OR 717 erwähnt. Jetzt mit dem neuen Aktienrecht übrigens, das am 1. Januar in Kraft treten wird, gibt es eine neue Regelung OR 717a. Der Titel lautet Interessenkonflikt. Dort haben wir sogar explizit eine Regelung betreffend Interessenkonflikte. Wir haben auch in verschiedenen sonstigen Bereichen im Vertragsrecht. Also Interessenkonflikte sind heute schon ziemlich ausführlich geregelt. Und jetzt der dritte Punkt, der mir wichtig ist, den habe ich auch schon früher erwähnt. Die Verletzung dieser Treuepflichten, mit anderen Worten, die Nicht-Offenlegung von Interessenkonflikten, ist noch nicht per se strafbar. Und das ist das konkrete Problem hier. Ich denke, es ist relativ unbestritten, habe ich auch jetzt seit etwa 2 Jahren schon gesagt, dass wenn dort eine heimliche Beteiligung gewesen sein sollte, was übrigens bestritten ist, aber sollte dort eine stille Beteiligung vorhanden gewesen sein, dann ist völlig klar, hätte die offengelegt werden müssen gegenüber dem Verwaltungsrat, weil dann hätte der sagen können, wir schauen das noch kritischer an. Man hätte vielleicht trotzdem genau den gleichen Preis bezahlt, aber man hätte es offenlegen müssen. Völlig klar. Aber das ist noch nicht strafbar. Das ist eine Verletzung des Gesellschaftsrechts. Vor dem Hintergrund hätte Raiffeisen eine Verantwortlichkeitsklage genossenschaftsrechtlich machen müssen gegen Herrn Vinzenz. Die machen sie vielleicht auch noch. Vielleicht ist man jetzt einfach ein bisschen Trittbrettfahrer und sagt, jetzt wird ein bisschen prozessiert, dann haben wir bereits Beweise erhoben, die zeigen, er hatte Interessenkonflikte und dann kommt's. Aber Raiffeisen könnte an sich, und ich vermute, das werden sie auch irgendwann mal machen, gegen Herrn Vinzenz klagen und sagen, Schadenersatz, Bezahlung so und so viele Millionen. Schaden kann man nachweisen, je nachdem. Sie brauchen eine Widerrechtlichkeit, ein Verschulden, einen adäquaten Kausalzusammenhang. Die Widerrechtlichkeit ist eben genau der Interessenkonflikt. Das ist relativ offensichtlich. Das heißt, in dem Bereich könnte Raiffeisen ohne weiteres geltend machen, der Interessenkonflikt geht zulasten von Herrn Vinzenz. Aber strafrechtlich ist das noch nicht sanktionierbar. Strafrechtlich, wenn Sie die Straftatbestände anschauen, beim Betrug, beispielsweise beim Betrug, müssen Sie ein Lügengebäude, wie das Bundesgericht sagt, erstellen. haben wir hier ein Lügengebäude, das ist zumindest diskutabel. Man kann das vielleicht schon sagen, stille Beteiligungen und so weiter. Man hatte noch einen Anwalt sozusagen eingeschaltet. Ist Arglist, ist zumindest nicht ganz klar, weil der Umstand allein, dass eine stille Beteiligung war, sollte es der Fall gewesen sein, hat noch nichts mit dem Preis zu tun gehabt. Es ist nach diesem Prozess erwiesen offensichtlich, dass man sehr ernsthaft über diese Käufe diskutiert hat, also diese Unternehmenskäufe, bei denen Herr Vinzenz beteiligt gewesen soll, hat man nicht einfach bewilligt, weil Herr Vinzenz gesagt hat, kauf das, sondern der Verwaltungsrat hat das anscheinend sehr intensiv diskutiert. Man hat sogar nicht mal einstimmig darüber befunden. Mit anderen Worten war dann nicht ein direkter Einfluss der Verkäuferschaft Vinzenz und Stockel. Mit anderen Worten, die Interessenkonflikte waren zwar vorhanden, haben aber nicht direkt den Kaufentscheid beeinflusst und die Kaufhöhe. Vor dem Hintergrund muss ich sagen, hat der Prozess beweismäßig in verschiedenen Bereichen eigentlich eher etwas ergeben, was ich zugunsten der Beschuldigten gesehen habe. Und interessanterweise hat dann aber das Bezirksgericht gerade die andere Variante entschieden.
Das ist ja wirklich interessant, auch wie, für mich stellt sich die Frage, hätte der Verwaltungsrat überhaupt anders gehandelt, hätte er das gewusst, gerade wenn, Sie haben das vorhin absolut erwähnt, richtig, wenn man in Betracht absolut zieht, dass richtig hier diese Verbändelung bestand und auch ein zu wenig kritischer Personen, ein zu wenig kritischer Standpunkt hier eingenommen wurde. Und hier interessiert uns natürlich, wie die Aufsicht über den CEO überhaupt rechtlich zu qualifizieren ist und welche Anforderungen bestehen von Gesetzes wegen an diese Aufsicht und was fällt denn genau darunter?
Das ist absolut richtig. Also hier war tatsächlich ein Punkt, deshalb habe ich auch vorhin mal gesagt, ein gewisses Selbstverschulden dürfte eben bei Raiffeisen vorliegen, weil es ist nicht so, dass Herr Vinzenz hier einfach etwas durchgedrückt hat, sondern die Kaufentscheide wurden diskutiert bei Raiffeisen. Da waren Leute, die gewisse Verpflichtungen haben. Der Verwaltungsratspräsident, haben wir vorhin gesehen, war offensichtlich ein bisschen sehr unkritisch, zumindest bei den Spesen. Wenn er einfach abzeichnet und nicht sagt, ja hier 3000 Franken Red Lips, was war das? Da kann man nicht einfach die Augen zutun. Aber Ihre allgemeine Frage, was sind die Verpflichtungen? Frau Hoog hat vorhin UR 717 vorgelesen, das gilt auch bei Genossenschaften. Treue Sorgfaltspflichten haben sie, Gleichbehandlungspflichten haben die Verwaltungsräte. Und weil sie eben die Gesellschaftsinteressen wahrnehmen müssen, also die Verwaltungsräte von Raiffeisen müssen die Interessen von Raiffeisen wahrnehmen, muss man auch dafür besorgt sein, dass die Gesellschaft Raiffeisen nicht geschädigt wird. Das müssen sie bei der gesamten Tätigkeit. Das heißt, wenn sie Spesen ist da eher zweitrangig, aber auch dort sind die Schädigungen offensichtlich. Deshalb muss geschaut werden, sind Spesen berechtigt. Aber insbesondere bei den Unternehmenskäufen muss der Verwaltungsrat sagen, ist das ein guter Deal für die Gesellschaft oder ein schlechter Deal? Das hatten wir früher bei Swissair. Bei Swissair ging es gerade auch bei der Handelsstrategie darum, vor dem Konkurs hat man internationale Fluggesellschaften gekauft, war das der richtige Preis und genau um das ging es hier auch. Und das bedeutet nicht nur, dass man die Kaufpreise genau anschauen musste, man musste auch die Verkäuferschaft hinterfragen. Also hat hier der Verwaltungsrat beispielsweise einen Ausschuss gehabt, um mit den Verkäufern zu verhandeln? Hat man gesagt, wie sind die Beteiligungsverhältnisse, wer ist beteiligt? Weil wenn man das gemacht hat und man wurde angelogen, dann haben wir wahrscheinlich ein Lügengebäude und Betrug. Wenn der Verwaltungsrat aber sagt, boah, was auch immer, interessiert mich nicht, dann haben sie keine Arglist. Oder also die Käuferschaft kann nicht einfach blauäugig tätig sein. Und der Verwaltungsrat hat insbesondere bei seiner Treue- und Sorgfaltspflicht auch eine Überwachungspflicht. Er muss die Geschäftsleitung sauber auswählen. Meine Studierenden wissen jetzt, was ich sage. Sie haben eine dreifältige Pflicht. Sie haben eine Pflicht bei der Auswahl, bei der Instruktion und bei der Überwachung. Cura in eligendo, in instruendo und in custodiendo. Und das heißt, man musste mal den richtigen auswählen. Herr Vinzenz hat man vor 15 Jahren ausgewählt, war offensichtlich okay. Instruktion schon heikler, weil offensichtlich hat er den Karren gezogen und die anderen waren mehr dabei und ließen sich ziehen. Da fehlte schon ein bisschen daran. Aber was ganz bestimmt mangelhaft war, woher auch die Kritik kam, nicht zuletzt von mir vor vielen Jahren, ist die Überwachung. Also die Überwachung heißt, man muss ihn überwachen in jedem Bereich, man muss Strukturen schaffen, man muss einen fähigen Vize haben, der ihn überwacht, man muss eine Compliance-Abteilung haben, die ihn kritisch hinterfragt. Deshalb ist ein bisschen heikel, wenn die eigene Ehefrau die Compliance-Chefin ist. Und offensichtlich hat der Verwaltungsrat das über Jahre nicht gemacht. Insofern muss ich sagen, von all dem, was ich jetzt seit Jahren gehört und gelesen habe und was hier auch nicht widersprochen worden ist im Prozess, hat der Verwaltungsrat von Raiffeisen schon ein Problem. Das ist im konkreten Fall zweitrangig, weil weder Raiffeisen noch der Verwaltungsrat von Raiffeisen ist auf der Anklagebank, sondern Herr Vinzenz, Herr Stocker und weitere Personen. Aber wäre ich Verteidiger gewesen von Herrn Vinzenz, hätte ich sehr stark darauf hingewiesen, dass jetzt eben auf Seiten einer angeblich geschädigten Partei, Raiffeisen, nichts gemacht worden ist, um sicherzustellen, dass keine Schädigungen erfolgen. Und dann liegt eben weder ein Lügengebäude noch Arglist vor, dann ist bereits der Betrugsvorwurf gelaufen.
Die FINMA hat ja an einem Punkt im Prozess noch ein Enforcement-Verfahren gegen Vinzenz angestrengt. Um was handelt es sich dabei und welche Rolle spielt die FINMA heute in diesem Prozess?
Die FINMA spielt heute keine Rolle mehr. Die FINMA ist die Aufsichtsbehörde im Finanzmarktbereich, insbesondere bei Banken. Das heißt, wenn es um die Überwachung von Banken geht. Bei Banken braucht es eine Bewilligung, damit eine Bank gegründet werden kann. Dann wird sie überwacht, ob sie korrekt läuft. Und sollte es Fehler geben bei einer Bank, dann kommt die FINMA und sanktioniert. Das ist eben das Enforcement-Verfahren. Und Fehler kann es nicht nur geben bei einer Bank, wenn da irgendwelche Betrugsfälle passieren, sondern man überwacht eben auch das Personal. Die FINMA schaut also Verwaltungsräte von Banken an, sie schaut aber auch die Geschäftsleitungen an. Und sollte jetzt irgendein offensichtlicher Fehler oder ein Straftatbestand vorhanden sein, dann wird sie aktiv. Sie straft zwar nicht, aber spätestens von dem Zeitpunkt an, wo der CEO einer Bank in Untersuchungshaft ist, kommt man und sagt, ja hallo, was ist hier? Und als der Vorwurf gekommen ist über Interessenkonflikte vom CEO einer systemrelevanten Großbank, muss ich sagen, ist diese Raiffeisenbank sauber strukturiert, damit solche Fehler nicht erfolgen können. Man hat beispielsweise dort Jahre nach meiner Kritik auch gesagt, ja, es geht einfach nicht, wenn die Ehefrau den Ehemann überwachen muss. Sie hat verschiedene Kritikpunkte gegen Raiffeisen, was die Strukturen anbelangt, gemacht und sie hat sich dann natürlich auch zu Vinzenz äußern müssen. Das ist der sogenannte Gewährsbrief, den man häufig auch hört. Es kann also durchaus sein, dass die FINMA, ich weiß nicht, ob das dann hier tatsächlich der Fall gewesen ist, Herr Vinzenz wird ohnehin nicht mehr für eine Bank arbeiten, aber man kann eine Person, die Fehler gemacht hat, in einem Strafverfahren beispielsweise stand, sagen, du bist ungeeignet für eine einwandfreie Geschäftsführung einer Bank. Das ist faktisch ein Berufsverbot. Das hat aber nichts mit dem Strafverfahren zu tun. Einfach, dass man vielleicht zusammenfassend sieht, sollte jemand bei einer Bank arbeiten und Fehler machen, dann kann es Probleme geben an drei Fronten. Erstens, wie hier im Fall Vinzenz, strafrechtlich. Staatsanwaltschaft, Gefängnis, Buße. Zweitens, die Aufsichtsbehörde kommt in einem Enforcement-Verfahren und sagt, hör mal, du kommst nicht wegen uns ins Gefängnis, aber du wirst nie mehr für eine Bank arbeiten. Faktisches Berufsverbot. Das ist in dem Sinne, das erste war Strafrecht, das zweite jetzt ist Finanzmarktrecht und drittens ist eben auch, dass dann die Gesellschaft selber noch eine Verantwortlichkeitsklage machen kann. Das ist gesellschaftsrechtlich, privatrechtlich. Also man ist da durchaus gefährdet, wenn man Fehler entsprechend macht.
Die FINMA hat dann das Verfahren eingestellt, sobald Vincent seinen Job verloren hat. Habe ich das richtig verstanden? Also man macht kein retrospektives Assessment,
genau.
War er da noch überhaupt
genau.
Diesen Job auszuüben?
Oder? Ich weiß jetzt nicht genau, wie es beim konkreten Fall gewesen ist. Da habe ich mich vor allem für das Strafverfahren interessiert. Aber was Sie sagen, Frau Blattner, ist richtig. Es ist nie so, dass man rückwirkend bestraft, weil die FINMA bestraft nicht, sie will eigentlich ordnungsgemäße Verhältnisse auf dem Finanzplatz. Ja. Und sollte da irgendjemand den Job verlieren, gekündigt werden, sagt man, okay, Problem gelöst, weil der wird nie mehr einen Job in einer Bank bekommen. Vor dem Hintergrund ist schon so, wenn dann jemand kündigt, dann stellt man die Enforcement-Verfahren normalerweise ein. Sollte diese Person aber 5 Jahre später wieder einen Job im Bankbereich brauchen, dann braucht es auch wieder eine FINMA-Bewilligung und dann nimmt sie ihr Dossier zur Hand und sagt, hör mal, vor 5 Jahren haben wir nichts gemacht, aber du bist einfach nach unserem Ermessen nicht geeignet und dann kann er den Job bei der Bank nicht antreten. Aber wie Sie richtig sagen, es ist nicht retrospektiv eine Bestrafung, sondern einen Gegenwartsbezug, damit der Finanzplatz möglichst sauber und ordnungsgemäß läuft.
Ja. Wir haben es bereits mehrfach geäußert. Wir warten alle gespannt auf diese Urteilsbegründung, die dann im Sommer folgt. Und Sie haben es auch bereits erwähnt, worauf Sie sich da spezifisch dann achten wollen, eben sei es die Beweislage oder sei es die Frage nach dem Schaden und den Retrozessionsbegründung. Gibt es noch andere Fragen, die für Sie jetzt am Ende dieses Prozesses offen geblieben sind?
Ich denke, im Vordergrund stehen die 3-4 Fragen, die ich bereits erwähnt habe. Was ich wirklich auch gespannt bin, ist, was das Bezirksgericht sagt, was in diesen 500 Bundesordnern stand, was ich nicht weiß, es aber gelesen hat und sagt, deshalb ist es strafbar. Weil der Staatsanwalt müsste ja an sich die zentralen Punkte vorgebracht haben. Und er hat dort zwar einige Aspekte aus diesen 500 Orten erwähnt, aber auch das fand ich nicht überzeugend. Also ich bin jetzt vor allem gespannt, wie das Bezirksgericht sagt, die Strafbarkeit ist gegeben, weil basierend allein auf der Anklageschrift und was mündlich geäußert worden ist, habe ich die Strafbarkeit nicht gesehen. Eindeutig nicht. Und deshalb muss ich mich ja offensichtlich irren und ich bin gespannt, weshalb das Bezirksgericht das anders gesehen hat. Vielleicht noch ein Punkt in dem Zusammenhang. Ich gehe davon aus, dass das ja weitergezogen wird, dass ans Obergericht Zürich und auch an das Bundesgericht. Ich glaube nach wie vor nicht, basierend auf dem, was ich weiß und gelesen habe, dass hier eine Gefängnisstrafe ausgefällt wird, die tatsächlich nicht bedingt gegeben werden könnte. Das heißt, ich gehe auch nicht von einem Freispruch aus, weil gewisse Spesen, die waren offensichtlich unzulässig, nicht alle, aber gewisse sicherlich unzulässig. Vor dem Hintergrund wird schon eine Verurteilung geben, aber ich vermute wesentlich tiefer. Aber was vielleicht auch wichtig ist und von Interesse ist, dieses Urteil, bin ich überzeugt, hat schon heute Wirkung, auch wenn es nicht, es ist nicht rechtskräftig. Also insofern könnte man sagen, ja, wir sehen es dann in 3 Jahren. Ich bin überzeugt, jeder Manager hat das gelesen und weiß, oh, hier drohen Risiken. Also wer heute nach wie vor kopflos Spesen macht, weiß, es könnte ihn nicht nur seinen Job kosten, sondern muss dann möglicherweise noch in ein Strafverfahren, wird zurückhaltender sein. Und ich bin überzeugt, dass wir zwar die Nachtclubs in Zürich nicht freuen, aber ich bin überzeugt, die Spesen werden heute bereits zurückgefahren. Und auch die Thematik Interessenkonflikt, ich habe vorhin gesagt, das ist gang und gäbe. Ich bin überzeugt, auch dort wird man vorsichtiger sein, dass man tatsächlich das offenlegen wird, weil, Frau Blattner, Sie haben vorhin die richtige Frage gestellt. wäre es anders gekommen. Es wäre durchaus möglich gewesen, dass Herr Vinzenz gesagt hat, ich habe hier eine Beteiligung. Verwaltungsrat, ich habe hier eine Beteiligung, ich täte in den Ausstand. Ja, die Gesellschaft wäre vielleicht genau zum gleichen Preis gekauft worden. Vor dem Hintergrund war an sich die Nicht-Offenlegung der Interessenkonflikte möglicherweise ein Schuss ins eigene Knie und man hätte genau das Gleiche verdienen können. Also es ist ein Irrtum zu meinen, Raiffeisen und Aduno hätten dann einfach 20 Millionen weniger bezahlt, sondern man hat genau über den Preis diskutiert, man war uneinig. Aber wenn der eigene CEO davon profitiert hätte, heißt das überhaupt nicht, dass man den Preis gesenkt hätte. Vor dem Hintergrund denke ich, Interessenkonflikte müssen legaliter offengelegt werden, sollten es auch und werden es vermutlich auch jetzt selbst ohne Rechtskraft des Urteils, weil man einfach sieht, die Risiken sind enorm und es macht da gar keinen Sinn, das zu verheimlichen.
Vinzenz äußerte sich ja vor dem Prozess, er habe, das geht auch in diese Richtung, er habe nichts Unrechtmäßiges getan. Die Aussichten auf ein solch hartes Urteil galten als gering und die Anklage wurde mitunter als dünn bezeichnet. Ich fand es interessant, dass es war ja fast schon theatralisch, dieser Prozess, der fand nicht wie üblich vor Gericht statt, sondern wurde im großen Theatersaal des Zürcher Volkshauses verkündet. Hier interessiert mich, welche soziokulturelle Bedeutung und Rolle hat dieser Prozess in der Schweiz und aber auch international? Welche Rolle nimmt dieser Prozess international ein, wenn man auch bedenkt, Sie haben es vorhin erwähnt, dass er der ehemalige Chef der mindestens drittgrößten Bank der Schweiz war?
Eine sehr spannende Frage, die mich auch als Juristen natürlich sehr interessiert, oder? Die juristische Thematik ist eigentlich weniger spannend als soziokulturell. Was heißt das eigentlich? Was spannend ist, Sie sind ja auch, Frau Platten, wie ich, sehr international aktiv. Vor dem Hintergrund schaue ich auch immer, wenn es irgendwelche Skandale gibt, wie nimmt man das international auf? Ich meine, bei Credit Suisse jetzt beispielsweise, Credit Suisse finden Sie in der Financial Times, im Wall Street Journal, überall, Archegos, Greensill, riesiges Thema, Bloomberg, Wall Street Journal, Financial Times, selbst die Tageszeitungen, Washington Post, New York Times, groß, zum Teil auf Seite 1. Große Story. Vinzenz Raiffeisen, nichts. No news. Interessiert schlicht niemanden. Deutschland habe ich im Handelsblatt mal kurz etwas gesehen, weil der Korrespondent dort auch sehr viel über Raiffeisen berichtet. International interessiert das erstaunlicherweise kaum jemanden. Also USA interessiert das nicht, Großbritannien interessiert das nicht, außer natürlich die Raiffeisen-Familie, weil dort plötzlich ja auch die Thematik Raiffeisen darunter leidet. Es handelt sich tatsächlich nach meiner Einschätzung um ein sehr schweizerisches Phänomen. Und interessanterweise vor allem um ein deutsch-schweizerisches Phänomen. Das Weltstand interessiert sich schon auch ein bisschen, aber es ist mir aufgefallen, gibt etwa 3 Journalisten, die auch immer auf mich zukommen seit 2 Jahren und die machen dann kleine Berichte im Journal de Genève und so weiter. Man nimmt zur Kenntnis, weil man Vinzenz gekannt hat, bringt man das. Aber richtig großes Interesse herrscht in der Deutschschweiz. Und ich denke, welche Folgen hat das? Früher, als Herr Vinzenz noch nicht der gefallene Starbanker war, habe ich mich, ich habe das schon mehrfach gesagt, kritisch geäußert. Und die Folge für mich war, ich habe immer böse Mails bekommen und böse Briefe von Genossenschaften von Raiffeisen. Selbst meine Mutter hat mir telefoniert und mich gerügt, so nach dem Motto, wieso bist du immer so kritisch, das läuft so gut und das ist ein sympathischer mit einem tollen Dialekt und so weiter. Das bekomme ich nicht mehr. Das bekomme ich nicht mehr. Das heißt, ich bin überzeugt, es gab nicht nur bei den Medien einen Gesinnungswandel, sondern die Großenttäuschung ist beim in Anführungszeichen kleinen Schweizer, der kleinen Schweizerin, beim Durchschnitt Schweizer, wo man über Jahre gesagt hat, voilà, hier haben wir endlich den Kontrabanker, der sympathisch ist, der vermutlich nur etwa 200.000 Franken verdient, nicht 14 Millionen, wie wir heute wissen, der nicht wie die Zürcher Gnomen da auftritt, der für die Abschaffung des Bankgeheimnisses sich ausspricht, der mit Frau Wittmer-Schlumpf eng steht. Das war, denke ich, eine riesige Enttäuschung für viele, die gesagt haben, es ist doch nicht alles falsch im Staat der Schweiz. Und da denke ich, so die letzten 15 Jahre, seit etwa 2007, 2008, hat eine Entfremdung der Schweiz mit dem Bankenplatz stattgefunden. Das Bankenbashing findet statt, aber nicht unbedingt zu Unrecht. Also das Bankenbashing ist aus irgendeinem Grund entstanden. Das konnte man aber lange Jahre auf die Großbanken fokussieren. Wie gesagt, bis vor 3-4 Jahren war da Raiffeisen nie bei diesem Bashing dabei. Da haben die Durchschnittsschweizer, die Durchschnittsjournalisten und die Raiffeisen-Genossenschaften die Bank immer verteidigt unter Vinzenz. Und ich denke, das ist eine große Enttäuschung. Weil ich sehe es, ich bekomme keine Kritik mehr, seit jetzt 3 Jahren, niemand schreibt mir mehr, wie ich soll da zurückhaltender sein. Ich denke, die Leute sind enttäuscht. Aber man macht es jetzt ein bisschen so, man sagt sich, ja, aber meine Raiffeisenbank im Dorf, die ist ganz anders. Das sind ganz andere Leute, den Herrn Müller kenne ich, der ist ja bei mir im Turmverein und der macht das toll. Man hat sich vor allem von St. Gallen entfremdet, von der Konzernmutter bzw. Tochter. Und es fällt natürlich auch relativ simpel, weil man jetzt einen Bösewicht hat. Man hat einen Bösewicht mit Herrn Vinzenz. Man muss sich nicht Fragen stellen, müsste Raiffeisen generell neu aufgestellt werden? Müssen es Genossenschaften sein? Müsste man andere Strukturen haben? Man hat jetzt im Prinzip den gefallenen Banker und kann sagen, der ist der Bösewicht und der geht jetzt 3-4 Jahre ins Gefängnis. Und eigentlich wurden wir alle über den Tisch gezogen, wir konnten ja gar nichts tun. Das ist eine bequeme Ausrede. Und offen gesagt, Raiffeisen macht das ja auch. Das macht Raiffeisen eben auch. Man versucht zum Kreuzfeuer der eigenen Unfähigkeit rauszukommen. Weil meines Erachtens hat Raiffeisen und der Verwaltungsrat über viele Jahre so viele Fehler gemacht, dass man jetzt nicht einfach immer Fingerpointing machen kann. Aber es ist viel bequemer zu sagen, das war der Vinzenz, der war der Bösewicht. Und deshalb ist er heute natürlich in der Bankenszene, auch in den meisten Medien und bei Raiffeisen selber der Bösewicht. Erlauben Sie mir meine persönliche Schlussbemerkung, ich will ihn nicht reinwaschen. Überhaupt nicht. Ich habe über viele Jahre wahrscheinlich als ein Hauptkritiker mich geoutet und kam da ins Kreuzfeuer. Aber man muss sich schon immer sagen, bei Raiffeisen war es nicht einfach ein böser Mann, der da alle über den Tisch gezogen haben. Es gab da eine Geschäftsleitung, die musste man anschauen, einen Verwaltungsrat, die Strukturen, es gab eine Delegiertenversammlung und es gab, um es auch klar zu sagen, eine FINMA, die über Jahre Strukturen abgenickt hat, wo man ohne viel Federlesen als kleiner Professor an der Uni Bern sagen konnte, das geht einfach nicht. Im Nachhinein zu kommen und zu sagen, wir haben das nicht gewusst, das ist eine billige Ausrede. Vor dem Hintergrund denke ich, dieser Prozess Vinzenz hat sehr große Auswirkungen in der Schweiz, aber ich bin nicht sicher, wie bleibend sie sind, weil man relativ simpel sagen kann, ja, jetzt ist das Problem gelöst, Vinzenz ist weg, wir haben Raiffeisen ein bisschen neu strukturiert, neue Verwaltungsräte. Ich werde mit großem Interesse weiterschauen, was die dort entsprechend machen, weil es ist und bleibt eine systemrelevante Großbank in der Schweiz.
Wenn wir bereits bei den Reaktionen sind, Sie haben ja auch gesagt, dass Sie immer wieder in den Vorlesungen zusammen mit Ihren Studierenden aktuelle Fälle durchgehen. Und da würde uns natürlich jetzt interessieren, Sie haben bestimmt auch diesen Fall mit Ihren Studierenden besprochen. Können Sie uns einen Eindruck geben der Bandbreite der Reaktionen von Seiten der Studierenden?
Ja, es war eben so in einer, ich konnte den noch nicht ganz so gut besprechen, weil das ist jetzt erst einen Monat her. Und wir waren gerade im Aktienrecht. Ich habe immer wieder auf gewisse Punkte hingewiesen. Also die Spesenthematik habe ich natürlich erwähnt, auch die Retrozessionsthematik. Also die juristischen Aspekte habe ich in der gesellschaftsrechtlichen Vorlesung gebracht. Wir haben es dort nicht in dem Sinne diskutiert, dass ich Fragen gestellt hätte, weil das mache ich eigentlich nicht, wenn ein Verfahren noch hängig ist, weil das wäre dann, wie soll ich sagen, weder die Medien sollen vorverurteilen noch ein Professor. Ich habe aber einige Mails von Studierenden erhalten, die aber mir eigentlich sachlich neutral gefallen sind. Das ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass ich über Raiffeisen auch in der jetzigen Wirtschaftsrecht 2 Vorlesung schon im letzten Jahr häufig darüber gesprochen habe, dass man sich auch Fragen gestellt hat über weitergehende Verantwortlichkeiten. Also ich weiß beispielsweise, jemand hat richtigerweise gefragt und gesagt, ja, Herr Vinzenz ist jetzt in einem Strafverfahren, weshalb aber nicht auch der Verwaltungsratspräsident, der da die Spesen abgezeichnet hat, weil ich darauf hingewiesen habe. Und das ist eine sehr berechtigte Frage gewesen, weil wenn wir sagen, Red Lips ist eine ungetreue Geschäftsversorgung oder eine Veruntreuung, das kam aber nur zustande, weil der Verwaltungsratspräsident das abgezeichnet hat. Und er muss wissen, Red Lips, das muss irgendeinen Bezug zu einem Nachtclub haben. Also das weiß selbst ich, der ja ein bisschen lebensfremd ist. Aber das weiß auch der St. Galler Kollege. Und er unterzeichnet das. Weshalb schaut man das nicht als Gehilfenschaft an? Insofern war die Frage dieser Kommilitonin durchaus berechtigt, weshalb hat beispielsweise die Staatsanwaltschaft nicht auch noch Verwaltungsräte einbezogen. Und nach meinem Verständnis wurde der Verwaltungsratspräsident als Zeuge, aber nicht als Auskunftsperson befragt. Also von Anfang an nicht im strafrechtlichen Bereich. Und ich habe mich das auch gefragt und ich habe gesehen, die Studierenden nehmen das also schon mit Interesse auf und stellen dann auch einige gute, spannende Fragen.
Ja, wir werden dann sehen, wenn die Urteilsbegründung da ist, wie diese Fragen zu beantworten sind oder beantwortet wurden, ja, und auch noch, wie es dann weitergeht, wie Sie sagen, vor Obergericht oder bis vor Bundesgericht dann. Wir danken Ihnen vielmals für diesen tiefen und breiten Einblick in diesen Prozess.
Herzlichen Dank auch für die Einsichten und bin gespannt, wie auch sich das Gesellschaftsrecht in den nächsten Jahren entwickeln wird, ob es von solchen Fällen lernen wird und hier auch andere Konstrukte vielleicht noch zur Anwendung kommen, die dann ein bisschen eine engere Aufsicht ermöglichen und auch, dass solche Dinge dann nicht einfach unbesehens alle paar Jahre wieder geschehen können. Wir danken Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie heute bei uns waren, haben es sehr genossen, diese Einblicke von Ihnen zu erhalten und hoffen, dass wir Sie auch in Zukunft wieder einmal für einen Podcast gewinnen können.
Besten Dank. Ich möchte mich von meiner Seite her auch bei Ihnen bedanken. Frau Plattner, Frau Hoogs, war mir eine große Freude. Ich finde das ohnehin, und das sage ich jetzt am Schluss, dass es nicht nach Schleimerei tönt, eine tolle Sache, die Sie hier machen im Social-Media-Bereich. Und ich bin da weiterhin gespannt, wie das bei dieser Interviewserie weitergeht. Zumindest mein Gespräch ist sehr angenehm verlaufen. Und sollten Kolleginnen und Kollegen von Druni Bern mich fragen, werde ich das wärmstens empfehlen und bin auf weitere spannende Interviews gespannt. Vielen herzlichen Dank, Frau Plattner, Frau Hoog.
Danke.